Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 324. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute die komplette Mannschaft. Ich darf vorstellen André.
Moin.
Theresa.
Hallo.
Und auch Laura wieder.
Hallo.
Und Stichwort Laura, falls es beim letzten Mal nicht ganz klar wurde, also Laura gehört jetzt zu Devils and Demons und ist jetzt, ich weiß jetzt, ob nicht jetzt für immer bei uns, aber so lange, wie sie möchte bei uns. Das kam letzte Woche, glaube ich, nicht ganz rüber. Also von daher nochmal herzlich willkommen, Laura, im Namen.
Ja, vielen Dank.
Alle Devils and Demons. Wir haben heute einen tollen Film, bei dem man herrlich darüber diskutieren kann, ob er eigentlich so richtig in unser Programm passt oder nicht. Aber wir sind da ja flexibel aufgestellt und sind da ja auch ein bisschen genreoffen, sage ich mal. Aber bevor wir zu dem Film kommen, kurz noch ein paar Verbraucherhinweise. Zum einen, kauft euch Tickets fürs Fantasy Filmfest. In manchen Städten läuft es aktuell schon. Erstreckt sich aber noch über dieses Wochenende und in der nächsten Woche startet es dann auch in ein paar anderen Städten, wie Hamburg zum Beispiel. Da könnt ihr dann auch, wenn ihr lieb und nett seid, einmal zu André und zu mir kommen und einmal Hallo sagen, wenn ihr wollt. Ansonsten, Theresa, gibt es eine neue Folge Alt-F4, auf die wir kurz hinweisen wollen. Worum geht's da?
Ich habe mit Michael Sonntag zusammen, der ist Journalist, Videospieljournalist bei GameStar und hat auch ein Podcast, Coffee, Cake and Games, genau so rum, über Obscure geredet aus 2004 und ist praktisch The Faculty in Videospielform und bekannterweise bin ich ja, ich und The Faculty sind wir nicht so gute Freunde, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, mit Obscure bin ich ein bisschen besser warm geworden und genau, wir haben mal wieder Lust auf ein bisschen, ja, fast mittlerweile schon wieder 20 Jahre alte Horrorspiele hat, kann da auf jeden Fall reinhören. Sollte da reinhören.
Ich habe das im Koop damals mit einem Kumpel durchgespielt. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja, das macht auch immer noch Spaß. Also das ist echt mit dem Steam Remote Play funktioniert ganz fantastisch. Wir haben das ja auch in der Vorbereitung zu zweit gespielt und es hat mir auch echt super viel Spaß gemacht und geht auch im Grunde genommen ruckzuck. Also ist auch ein kurzweiliger Spaß.
6 Leute, Laura, haben mich gefragt, ob Laura sich nicht kurz vorstellen kann, beziehungsweise ihre Horrorvorlieben kurz vorstellen kann, was denn so deine Lieblingshorror-Subgenre sind und vielleicht ein paar deiner Lieblingshorrorfilme. Also nur, wenn du magst. Aber ja, wir wollen diese 6 Leute ja nicht enttäuschen.
Nein, natürlich nicht. Oh wow, da habe ich mich jetzt natürlich gar nicht drauf vorbereitet.
Nee, aber ich habe dich auch nicht drauf vorbereitet, das tut mir leid. Aber
ach, alles gut. Also ich glaube, insgesamt ist sind meine Vorlieben so im Horrorbereich schon sehr breit gestreut. Also ich mag auf jeden Fall super gerne Slasher, aber ich gucke auch total gerne so die alten Klassiker. Ich mag super gerne die alten Universal-Filme und ich gucke super gerne auch so Thriller mit Horrorelementen. Also ich glaube, das ist relativ breit gestreut bei mir und immer so ein bisschen davon abhängig, in welcher Stimmung ich gerade bin.
Jo. Ja, das passt doch perfekt zu uns, würde ich sagen. Flexibel aufgestellt. André und ich sind auch flexibel aufgestellt. Wir sind, wenn ihr das jetzt hört, gestern bei Kino Plus bei Daniel Schröcker zu Gast gewesen und haben dort in der neuesten Episode ein bisschen über die aktuellen Filmfestivals gesprochen, ein bisschen über die neuen Kinostarts, Civil War, Abigail etc. Da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reinschalten. War ganz ungewohnt, André. Das ist das erste Mal, dass wir uns dieses Jahr gesehen haben in Persona, glaube ich.
Ist schon auch ein Ding, wenn man selber Stadt lebt, ja.
Ja. Und ansonsten schreibt uns gerne Feedback zu den alten Episoden, zu der neuen Episode. Nutzt dafür gerne die Fläche bei Spotify, die euch dafür zur Verfügung stellt. Ihr müsst da nicht unbedingt Feedback zur aktuellen Folge abgeben. Ihr könnt uns auch Filmwünsche da reinschreiben oder was euch sonst so auf dem Herzen liegt. Aber jetzt wollen wir mal so ein bisschen einsteigen in unser Thema. das da lautet Picnic at Hanging Rock, beziehungsweise der deutsche Titel Picnic am Valentinstag aus dem Jahre 1975 von Peter Weir. Es ist ein australischer Film, André, australisches Kino haben wir hier schon ab und zu mal besprochen, zum Beispiel als wir über die Wolf Creek Filme gesprochen haben, aber generell ist das, glaube ich, ein Thema, mit dem man gar nicht so oder mit dem man gar nicht so häufig Berührungspunkte hat. Das australische Kino ist ja auch erst so ein bisschen so richtig mit dieser New Wave in den 70er Jahren so richtig ins Rollen gekommen, unter anderem durch unseren Film, den wir heute besprechen, und ist natürlich auch, da gibt es ja ein paar prägende Werke, wenn ich so an Mad Max natürlich denke, das ist so das Erste, was mir einfällt bei australischem Kino. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du da was mit anfangen? Spielt das in deinem Filmkosmos eine Rolle? Was assoziierst du mit australischen Filmen?
Was assoziiere ich damit am meisten? Na, im Genrebereich natürlich sowas wie Wolf Creek und so, ne? Das war so ja irgendwie die finde ich so, die für mich zumindest die ersten Sachen, wo man auch irgendwie das Setting so noch am ersten wahrgenommen hat als solches, ne? Dieses Outback. Ich glaube, das ist so, wo ich bewusst, sage ich mal, darauf mal geachtet habe. Aber sonst hat das lange nicht so die Rolle gespielt, muss ich ehrlich sagen. Nee.
Es verschwimmt auch immer so ein bisschen, Laura, ne? Also ich bin auch so, dass mir das so gar nicht, also klar, wenn jetzt das Setting eine besondere Rolle spielt, wie jetzt heute in unserem heutigen Film oder eben in Wolf Creek, aber bei anderen australischen Filmen fällt mir manchmal auch gar nicht so sehr auf, ob das jetzt ein australischer oder ein amerikanischer Film ist. Klar, man hört es jetzt im O-Ton vielleicht am Dialekt raus, aber ansonsten sind da deine Berührungspunkte ein bisschen größer?
Nein, also ich habe auf jeden Fall auch schon bei vielen Filmen erst dann im Nachhinein gesehen, dass es australische Filme waren, aber ich hatte in meiner Kindheit einen sehr prägenden Film, der australisch ist, und zwar Ein Schweinchen namens Babe. Ich glaube, das ist so einer der bekanntesten australischen Filme in der Sparte. Und ansonsten ist mir tatsächlich aufgefallen, dass so in den letzten Jahren auch häufig beim Fantasy-Filmfest mal was aus Australien lief. Also zum Beispiel der Talk to Me war ja auch, glaube ich, ein australischer Film, Babadook. Und ich habe zum Beispiel auch diesen The Hunter mit Willem Dafoe gesehen. Der hat ja auch dieses australische Setting. Also so ein paar Sachen gibt es dann doch, aber man muss irgendwie länger drüber nachdenken, finde ich.
Ja, es sind dann auch immer teilweise dann auch so eine Co-Produktion. Ne? Ich glaube, Talk to Me war jetzt auch, obwohl nee, Talk to Me ist glaube ich sogar ein rein australischer Film. Ne?
Ich glaube auch.
Ja. Wie sieht es mit dem Regisseur aus, Theresa? Peter Weir hat ja, wie gesagt, in Australien zunächst für Furore gesorgt und hat dann ja auch ein paar Filme gedreht in den USA, die ja eigentlich alle sehr groß wurden, die auch vielfach ausgezeichnet wurden mit diversen Preisen. Die Truman Show dürfte somit das bekannteste sein, aber auch Club der Toten Dichter ist ja ein allseits beliebter und bekannter Film. Kannst du mit dem Regisseur was anfangen oder ist das jetzt dein erster Film von ihm gewesen?
Also keine Ahnung, warum ausgerechnet die Frage nach dem Regisseur bei mir landet. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich
Theresa, warst du schon mal in Australien?
Ich war noch nie in Australien. Ich war noch nie außerhalb von Europa. Ich habe nur Truman Show gesehen, tatsächlich. Vor allem, ich habe hier eben gerade auf meinem Laptop diese Letterboxd World Card aufgemacht und habe gerade schnell noch geguckt, was habe ich aus Australien geguckt, und da kommt die Frage gar nicht zu mir.
Doch, dann drehen wir es um. Nein, dann drehen wir es um. Nein,
Theresa, sagen muss,
ich will auch dich, ich will heute nie keine Person enttäuschen und dich erst recht nicht. Theresa, was assoziierst du mit dem australischen Kino? Ich hatte die Frage halt nur, ich hatte jetzt keine Lust mehr auf diese Frage, weil ich selber gerade auf Letterboxd festgestellt habe, dass das meiste immer so Co-Produktionen sind, wo Australien irgendwie vielleicht ein bisschen Geld zugeschossen hat, aber die gar nicht so richtig australisch sind, und da war ich mir jetzt selber nicht mehr so sicher, und deswegen wollte ich eigentlich aufhören mit der Frage. Aber
ja, ich habe einen coolen, oder ich habe den gar nicht so gut bewertet, ich habe den irgendwie besser im Kopf, einen Film gefunden, den ich mal geguckt habe, der heißt Celia. Da geht es, ist ein Coming-of-Age, ja, Horrorfilm, bisschen märchenhaft auch, über ein junges Mädchen, die halt, ja, älter wird und wo dann irgendwie so Kreaturen rumlaufen, und da geht es halt eben auch um das, ja, ländliche Australien, und da spielt es auch nochmal eine Rolle. Und ich glaube, da spielt auch so ein bisschen Folklore-Kram eine Rolle.
Ja, ist erstaunlich.
Ist jetzt ein bisschen länger hier her. Aber wer daran Interesse hat, der kann den Film mal schauen. Der ist von 1989. Den habe ich jetzt noch gerade gefunden und dachte, das wäre tatsächlich eine Erwähnung wert. Und ja, Peter Weir, muss ich mal wieder sagen, ich habe nicht so viel Geld.
André, der Regisseur unseres heutigen Filmes ist ja Peter Weir und der hat ja natürlich zunächst in Australien für Furore gesorgt, ehe er dann nach Hollywood ging und dort natürlich als bekanntesten Film die Truman Show gedreht hat, aber auch andere allseits beliebte Filme wie Club der Toten Dichter oder Master and Commander gedreht. Der einzige Zeuge mit Harrison Ford hat auch gedreht, hat viele Awards gewonnen, war oft nominiert. Wie stehst du zu diesem Regisseur? Kannst du mit ihm was anfangen oder war der heutige Film dein erster mit ihm? Von ihm.
ich kann leider, was Ida nicht für Australien spricht, ich kann leider auch auf seine australischen Hintergründe nicht zurückblicken, denn ich habe tatsächlich nur die US-Produktionen von ihm gesehen. Also Truman Show, Deadpool Society, Austin Commander. Von daher, Picnic war dann das früheste Werk von ihm, was ich auf jeden Fall gesehen habe. Ja, von daher kann ich zu der Historie dann auch leider nicht zu beitragen. Die US-Produktionen, also Truman Show, klar, großartiger Film. Deadpool Society, müssen wir nicht drüber sprechen. Master and Commander, naja. von daher, also ich kann natürlich nur in den Tönen loben, was ich von ihm kenne, wie seine Altwerke sind. Kannst du vielleicht besser sagen, wenn du was gesehen hast.
Es ist zumindest so, dass er eine relativ hohe Trefferquote hat, wenn ich das so einschätzen kann und darf. Also so richtig schlechte Filme scheint man in seiner Vita nicht zu finden, aber ich bin da auch bei dir. Ich bin tatsächlich auch eher mit seinen amerikanischen Filmen vertraut und eben mit Picnic at Hanging Rock. Aber es gibt, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es sogar eine Blu-ray Collection oder sowas oder eine DVD Collection mit seinen älteren australischen Filmen. Da kann man ja bei Bedarf mal reinschauen. Und da wollen wir jetzt natürlich auch keine Expertise vortäuschen, wo sie nicht vorhanden sind. Und schauen uns mal die Fakten zum Film an. Wie gesagt, Picnic at Hanging Rock 1975 ist vom British Empire Films Studio Australia und von der Australian Film Commission finanziert und produziert worden. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,8 von 5. Auf der IMDb eine 7,4 von 10. Der Film kam am 8. August 1975 in die australischen Kinos und hatte, und das hat mich ein bisschen überrascht, dass das so zeitnah war, also gemessen von welcher Zeit wir jetzt sprechen, dass er am 24.07.1977 in Deutschland seine Premiere hatte, und zwar direkt im Fernsehen. Dort wurde nämlich so eine Perspektive auf das filmische Australien ausgestrahlt mit drei Filmen, glaube ich, und da war eben auch Picnic at Hanging Rock dabei. Der Film hat 440.000 australische Dollar gekostet und hat damit 5,14 Millionen australische Dollar eingespielt. Muss man ein bisschen umrechnen, um das in amerikanischen Dollar das Ergebnis zu bekommen, aber ihr habt ja bestimmt einen Taschenrechner zu Hause. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es den natürlich digital zu kaufen. Er ist aktuell, falls ihr ein Abo bei Mubi habt, da ist der aktuell enthalten. Ansonsten gibt es den Film auch auf Blu-ray und DVD von Play-On Pictures, beziehungsweise damals noch Kochfilms. Es gibt eine Criterion-Disc und meine Empfehlung geht tatsächlich raus an die UHD von Second Sight. Die hat einen richtig schönen Bildtransfer abbekommen. André, du meintest heute auch, der wäre auch der 4K-Transfer bei Apple zum Beispiel drin, ne?
Genau, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn da geliehen und die Qualität ist überragend. Also die werden auch die Neuabtastung haben, ja.
Ja, wunderbar. Also gibt mehrere Möglichkeiten. Der Film läuft 115 Minuten. Es gibt allerdings zwei Schnittfassungen. Einmal die internationale Fassung, das ist die 115 Minuten geht. Und der Director's Cut, der dann später nochmal nachgeschoben wurde von Peter Weir, hat dann ein paar Szenen rausgestrichen, die er für überflüssig hielt. Und es ist allgemein noch so, dass diese etwas kürzere Version als besser und kompakter angesehen wird. Und kompakter ist vielleicht auch gar nicht schlecht bei diesem Film, aber da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Therese, ich habe jetzt als Content Notes, es wird zumindest Suizid angedeutet oder wie sagt man, die Möglichkeit zweier Suizide dargestellt und Alkoholmissbrauch ist noch ein Thema im Film, ansonsten wäre mir jetzt nichts weiter eingefallen.
Ja, je nachdem, wie alt man die jungen Frauen dort einschätzt, vielleicht auch ein ziemlich... wie nennt man das jetzt? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Naja, also nicht Folter, aber halt so ein bisschen Psychoterror gegenüber einer jungen Frau und zum Teil da auch körperliche Gewalt. Also könnte vielleicht als Gewalt an Kindern durchgehen, ich weiß es nicht genau, je nachdem, wie man das Alter dort festlegt, aber prinzipiell, ja, es ist jetzt für Filme, die wir hier besprechen, eine Kleinigkeit, sag ich mal.
Ja, eine Kleinigkeit ist auch der Body Count. Also man könnte jetzt sagen zwei, aber es werden halt zwei Leichen gefunden. Also das gibt jetzt keine Kills im herkömmlichen Sinne, wie wir sie sonst hier betrachten. Weswegen ich Laura in Sachen Brutalität auch trotz der Einwände, die Theresa eben berechtigterweise eingebracht hat, wäre ich bei einer Brutalität von trotzdem 0 von 5, weil ich jetzt nicht den Eindruck hatte, als würde der Film uns irgendwie Gewalt in dem Sinne präsentieren wollen, die irgendwie besonders hervorzuheben ist. In Sachen Spannung kann man sicherlich herrlich diskutieren, werden wir später auch noch machen, aber allein aufgrund dieses Mysteriums und des ungelösten Rätsels und gerade der ersten Filmhälfte würde ich da doch eine 3,5 von 5 in Sachen Suspense vergeben. Wie sieht's bei dir aus?
Also Brutalität 0 gehe ich mit. Da gibt's irgendwie keine Diskussion drüber, finde ich, bei dem Film. Suspense, finde ich, kommt wirklich ein bisschen drauf an, wie viel man vorher über den Film weiß. Also ich wünschte mir, ich hätte gar nichts gewusst. Dann hätte ich, glaube ich, auch eine 3,5 gegeben. Ich glaube, so wäre es insgesamt für mich eher eine 3.
André, gibst du Laura recht? Oder uns?
Ja, würde ich schon. Also, es ist halt, also Brutalität, muss ich mal diskutieren. Ja, 0 auf jeden Fall. Er hat keine Härten in dem Sinne. Und Suspense ist halt auch so eine, bei dem Film so ein bisschen so auch so eine Stimmungsfrage. Weil der halt natürlich nicht diese klassische Suspense hat, nicht den klassischen Grusel, nicht den klassischen Scare, sondern er halt auf eine sehr, sehr psychedelisch so eine, er erzeugt halt Angst oder Unbehagen durch ganz andere Mittel. Und deswegen ist es ein bisschen schwer einzuordnen, aber rein jetzt aus meiner eigenen Empfindung wäre ich auch bei einer 3.
Theresa, Einwände? Oder Zustimmung?
Ja.
Also ich vermute, aufgrund deines Einwandes gibt es jetzt auch hier einen Einwand.
Ja, beim Suspense-Faktor. Ich glaube, den würde ich schon noch mal runtersetzen, vielleicht eher so auf 2, 2,5. Und ich finde das interessant, was Laura gesagt hat, dass sie sich gewünscht hätte, sie hätte gar nichts über den Film gewusst. Ich habe gar nichts über den Film gewusst und ich hätte mir gewünscht, ich hätte ganz, ganz viel gewusst. Über bestimmte Themen, Mythologie und sonstigen Background, weil ich glaube, dann hätte ich mehr rausziehen können. Also ich hätte da eher eine komplett gegenteilige Meinung zu, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen genauer drauf, wie das zustande kommt, dass wir da so unterschiedliche Ansichten haben.
Das ist ein auf jeden Fall schon mal vielleicht zu Beginn ein guter Hinweis. Also ich muss auch gestehen, ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen. Und mir ist auch wirklich jetzt erst beim zweiten Mal und auch wirklich nur, und da bin ich auch ehrlich, oder können wir wahrscheinlich auch alle ehrlich sein, durch teilweise echt Lektüre von ein paar Essays und Interpretationen und so richtig ganz bewusst geworden, worum es in dem Film eigentlich geht. Also man erkennt natürlich ein paar Ansätze auf jeden Fall, weil die Bildsprache, André, wir hatten ja heute schon drüber gesprochen, ist ja teilweise schon recht eindeutig, aber dadurch, dass halt doch irgendwie dieses Mysterium, über das wir gleich sprechen werden, irgendwie doch da ist und man nicht weiß, wie wichtig ist das eigentlich, und wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weiß man ja auch noch nicht, dass es gar nicht aufgelöst wird im Film und so weiter. Also ich muss gestehen, für mich ist der Film nach Lektüre deutlich besser geworden, als ich ihn fand, ohne das Hintergrundwissen von diversen Sachen, australische Geschichte, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort, auch ein paar religiöse Sachen dort. Also da muss ich schon sagen, ich bin da, also da auch keine, wie sagt man, kein Vorwurf, Theresa, ich bin da völlig bei dir. Also ich glaube, der Film ist tatsächlich relativ kompliziert zu erfassen, ohne Hintergrundwissen. Würdet ihr mir da uns da recht geben, Laura und André? André vielleicht zuerst?
Ja, auf jeden Fall gehe ich mit. Ich habe mir auch blind gesehen, wirklich, ohne, ich hatte ja auch heute mit dir schon drüber geredet. Rein vom Plot her dachte ich halt, ich krieg irgendwie einen Whodunit-Film, ne? So ein Krimi quasi, ein Thriller irgendwo oder sowas. Und von daher ist es schon irgendwie eine Herausforderung, nichts zu wissen, weil der Film einen dann ziemlich überrollt. Gleichzeitig entfaltet er aber so natürlich auch eine ganz andere Wirkung, als wenn du dich vorher schon irgendwie genau einliest und irgendwie eine Erwartungshaltung hast, gerade auf der ganzen Metaebene und so weiter. Von daher, ich weiß nicht, wie es besser ist, aber ich habe es jetzt quasi auch blind gemacht und war natürlich viel mehr überrascht und eingenommen irgendwo, als wenn ich jetzt alles vorher gelesen hätte.
Laura?
Ja, also ich glaube, das war vielleicht gerade auch so ein bisschen missverständlich, wie ich das gesagt habe. Ich meinte mit, ich hätte vorher am liebsten nichts gewusst im Sinne von, ich glaube, ich hätte den Film noch mehr genießen können, wenn ich nicht von Anfang an gewusst hätte, dass das Mysterium nicht aufgeklärt wird.
Ah, okay. Mhm.
Weil das, ja, ich finde, wenn man das weiß, dann schaut man den halt anders. Dann hat man irgendwie schon eine andere Erwartungshaltung.
Ja, ich kann mir gerade schon vorstellen, dass auch für die Leute damals, die den Film vielleicht bei seiner Uraufführung gesehen haben, dass das, da gibt es auch eine nette Geschichte zu, dass einer der Produzenten bei einer der ersten Vorstellungen seine Kaffeetasse auf die Leinwand geworfen hat, weil er es einfach nicht fassen konnte, dass der Film kein Ende hat in dem Sinne. Und ich glaube, dass, ja, aber vielleicht gucken wir erstmal, um welches Mysterium es sich überhaupt handelt bei Picnic at Hanging Rock. Das Wort überlasse ich mal euch dreien für die Inhaltsangabe.
Wir befinden uns im Jahr 1900 in der Nähe von Woodend, einer kleinen Stadt im australischen Victoria. Hier besuchen zahlreiche Mädchen ein von der sehr strengen Mrs. Appleyard geführtes Internat. Für den Valentinstag haben die Schülerinnen gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Miss McCraw und Madame Desportiers einen Ausflug mit der Kutsche zum Hanging Rock geplant. Mrs. Appleyard, konservativ und streng wie sie ist, warnt alle Beteiligten vor den Gefahren eines solchen Ausflugs. Als einzige Schülerin muss die etwas rebellische Sarah im Internat zurückbleiben. Als die Mädchen und Lehrerinnen am Ziel angekommen sind, genießen sie einen ruhigen, sonnigen und idyllischen Tag. Ganz in der Nähe befinden sich auch der junge Michael und der etwas ältere Albert, der Familiendiener bei Michaels Familie ist. Die beiden beobachten die Mädchen aus der Ferne und sehen auch, wie sich vier der Mädchen unter der Führung der selbstbewussten Miranda vom Rest der Ausflugsgruppe entfernen, um den Hanging Rock näher zu erkunden. Am Gipfel angekommen, legen sich Miranda, Marion, Irma und Edith in die Sonne. Doch etwas später entfernen sich drei der Mädchen hinter einen Felsvorsprung. Edith bleibt zurück, schreit verzweifelt und rennt zum Rest der Ausflugsgruppe. Miranda, Marion und Irma sind jedoch verschwunden. Und auch Miss McCraw ist nicht aufzufinden. Edith erinnert sich später daran, dass ihr die Lehrerin, lediglich Unterkleidung tragend, entgegenkam.
Nach dem Verschwinden der Mädchen und der Lehrerin kommt es zu mehreren, aber erfolglosen Suchaktionen der Polizei. Niemand kann sich das Verschwinden der Mädchen erklären. War es ein Gewaltverbrechen? Wurden die Mädchen entführt? Es mangelt an Spuren. Auch Michael ist fasziniert vom...
Michael. Das war ein klassischer Pascal-Move gerade.
Komplett im Deutschmodus. Auch Michael ist fasziniert vom vermissten Fall, aber noch viel mehr von der schönen Miranda. Deshalb will er auf eigene Faust Nachforschungen anstellen und übernachtet deshalb allein am Hanging Rock. Am nächsten Tag findet Dina Albert den verletzten Michael auf. Dieser trägt einen Stofffetzen in der Hand, der zur Kleidung der vermissten Mädchen passt. Albert sucht nach Spuren und findet tatsächlich die zwar bewusstlose, aber lebendige Irma. Wie Michael trägt sie eine Wunde an der Stirn, ansonsten fehlt ihr jedoch nichts. Allerdings sind ihre Erinnerungen ziemlich verwaschen. Sie weiß nicht, was mit ihr und den anderen Mädchen passiert ist. Im Internat will ihr das niemand so richtig glauben, weshalb sie auch angegriffen wird. Letztlich reist sie zu ihren Verwandten nach England ab.
Nach den Vorfällen steht das Ende des Mädcheninternats bevor. Immer mehr Eltern melden ihre Kinder ab, Lehrkräfte kündigen und die Leiterin Mrs. Appleyard verfällt dem Alkohol. Sarah, die nicht am Ausflug teilnahm, hat genau wie Michael eine gewisse Obsession für Miranda und ist dieser komplett verfallen. Sie glaubt nicht an ein Verbrechen, sondern an übernatürliche Umstände, die zum Verschwinden der Mädchen geführt haben. Mrs. Appleyard will Sarah vom Internat entfernen, auch weil das Schulgeld schon lange überfällig ist. Etwas später wird Sarah tot aufgefunden. Auf den ersten Blick spricht alles für einen Suizid. Auch Mrs. Appleyard wird wenig später tot aufgefunden, jedoch am Fuße des Hanging Rock. Ihre genaue Todesursache bleibt ebenso unerklärt wie der Verbleib der vermissten Miss McCraw und den zwei Schülerinnen.
Ja, vielen Dank dafür. Ja, das ist das Mysterium mit diesen verschollenen Mädchen und der Lehrerin. Es hielt sich sehr lange das Gerücht in Australien. Also es wurde eine Legende daraus gemacht, dass das auf wahren Tatsachen beruht. die Buchvorlage von Joanne Lindsay, hat sich dann später herausgestellt, dass das natürlich nicht der Fall war. Also es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass diese Geschichte je geschehen ist. Der Film hat dafür gesorgt, das australische Kino, wir hatten es eingangs schon so ein bisschen besprochen, so international salonfähig zu machen. Also der Film war zunächst in Australien sehr populär, der hat irgendwie sein Geld schon irgendwie nach 2 Tagen wieder eingespielt, sind viele Leute ins Kino gegangen und das hat dann so ein bisschen auch mit die New Wave des australischen Kinos losgestoßen, zu der dann eben später zum Beispiel auch viele Exploitation-Filme oder Mad Max etc. gehörten und dann eben auch international Bekanntheit erlangten. Ich frage erstmal dich, Laura, wie hat dir das Setting des Films gefallen? Du hast es ja selber in der Inhaltsangabe schon gesagt, wir befinden uns im Jahre 1900, wir sind in Australien, es ist der Valentinstag, ich habe mal noch ein bisschen nachgeforscht, vermutlich ist das Jahr 1900 jetzt auch nicht zufällig gewählt worden. Mhm. Das ist zum einen natürlich das letzte Jahr des Jahrhunderts, welches dort stattfand. Es ist das Ende der viktorianischen Ära und es ist gleichzeitig auch der Weg hin zur Beendigung der britischen Kolonialzeit hin zur australischen Föderation. Dann haben wir ein Internat oder ein Mädchencollege, je nachdem, wie man es nennen will. Wie hat dir das erstmal gefallen? Ist das für dich die Ausgangslage gewesen, um schon mal für Interesse zu sorgen bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, gerade wenn es so ja in so die viktorianische Zeit geht, man muss sich da erst immer so ein bisschen reinfinden, gerade auch mit diesen Kostümen, die sind ja da alle irgendwie total ausstaffiert, immer mit ihren Handschuhen und Hüten und Strumpfhosen und so weiter. Aber ich finde, man merkt halt super schnell, dass das ja gerade eine Phase des Umbruchs auch für diese Mädchen ist, weil die halt alle kurz vorm Erwachsenwerden stehen und halt ja so mitten in der Pubertät sind. Und das dann gepaart mit, also dieser Gegensatz von diesem strengen College, auf dem die sind, und dieser rauen Natur, das hat für mich erstmal total gut funktioniert. Und ich finde, das macht einem auch direkt Lust, so in den Film einzusteigen.
Ja, ich hatte es in unserem Vorgespräch ja schon angesprochen, man muss natürlich, also nee, man muss nicht, aber es ist tatsächlich so ein bisschen hilfreich, wenn man sich ein bisschen mit der Historie Australiens zumindest minimal auskennt und ein bisschen belesen hat. Das musste ich auch jetzt erst im Zuge dessen ein bisschen nachholen. Es war mir tatsächlich nicht so bewusst, wie ausgeprägt dort die britische Kolonialzeit war und dass ja eben die Briten im Endeffekt in Australien mit den Aborigines zum Beispiel eigentlich jetzt auch nicht besser im Umgang waren, André, als jetzt die Amerikaner zum Beispiel mit den Native Americans. Ne? Also es ist schon echt durchaus ein hartes Thema. Ich hatte gestern auch noch The Nightingale geguckt, den kennst du ja auch, den Film. Da ist es ja auch ein sehr, sehr omnipräsentes Thema. Und das fließt, glaube ich, jetzt hier nicht so ganz extrem in den Film rein. Aber es ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt zu wissen, warum da jetzt so viele Briten rumlaufen und so weiter. Ne? Das ist schon ein bisschen hilfreich, glaube ich.
Ja, absolut. Also ich bin ja auch nicht komplett natürlich drin, aber so ein kleines Background-Wissen sollte man dann da haben, Wissen um die Zeit. Und wie du schon sagst, genau, da gibt es eine ganz eigene Kolonialgeschichte, die man so irgendwie auch gar nicht auf der Uhr hat, wenn man sich eben mit dem damit nicht befasst hat. Und bei Nightingale habe ich mich da eben danach im Zuge auch ein bisschen belesen, weil ja da auch die Aborigine-Kultur ein Thema hat. Zwar haben wir auch schon gesagt, nicht so tief, wie es vielleicht sollte, obwohl der Film das gerne hätte. Aber darauf bin ich auch da so ein bisschen gestoßen, habe ich da mal eingelesen. Und ja, ist auch ein super, super spannendes Thema, was halt wie natürlich hier jetzt nicht so extrem rauskommt, aber es passt ein bisschen zur Einordnung, wenn man das ja zumindest mal grob überfliegt.
Theresa, hat dir das Setup erstmal gefallen oder hast du schon gedacht im Anfang, das ist jetzt eigentlich nicht so interessant für mich?
Ich war so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die Eröffnung von dem Film unfassbar atmosphärisch und irgendwie so richtig schön verträumt, dass ich da schon hooked war. Ich hatte vorab ein bisschen Sorge, dass das ein bisschen anstrengend in dem Sinne wird, dass es ja auch Filme gibt, die dann in der Zeit spielen, wo die Leute so übel geschwollen reden und die irgendwie so langatmig und ein bisschen schwer sind, gerade wenn ich jetzt an irgendwie so Romanzen denke. Und da hatte ich so ein bisschen Angst vor, dass gerade die Sprache ja so hypergeschwollen ist, weil, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie einfach anstrengend und fällt mir dann schwer, dem zu folgen. Das war ja tatsächlich nicht so, weil auch eigentlich gar nicht mehr so super viel in dem Film geredet wird. Also es gibt schon auch reichlich Dialog. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass eigentlich echt wenig geredet wurde, oder?
Ja, das zumindest in der ersten Filmhälfte auf jeden Fall.
Genau, für so einen Film auf jeden Fall, so kann man es, glaube ich, sagen. Und deswegen war ich jetzt ein bisschen besorgt, aber auch nicht unabgeneigt, sagen wir es so.
Ja, der Film, du hast es schon gesagt, beginnt ja, vielleicht ist übrigens da, ist vielleicht auch hilfreich, gerade hinsichtlich der Sprache, dass wir es halt hauptsächlich auch mit jungen Leuten zu tun haben, die eben vielleicht noch nicht diese etipetete Formulierung, Versprachlichung drin haben. Es kann durchaus sein, dass es vielleicht auch darin so ein bisschen liegt. Ansonsten gebe ich dir erstmal vollkommen recht, das ist tatsächlich bei solchen Filmen oder Thematiken auch immer ein bisschen mein Problem. Ansonsten, ein Punkt vielleicht, und den finde ich super interessant, Laura, ist, dass der Film uns im Prinzip seinen Hauptplot ja schon komplett mit der ersten Texttafel verrät. Ne? Da steht ja schon direkt hier am Valentinstag 1900, ist eine Gruppe von Schülerinnen aufgebrochen zum Hanging Rock, 4 sind verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Ist das hilfreich für so einen Film?
Ja, das ist die Frage. Ne? Ich glaube, es kommt auch hier drauf an, ob man schon weiß, dass das jetzt der gesamte Plot ist, weil eventuell weiß man es ja auch nicht. Aber ich glaube, dass es bei diesem Film halt wirklich auch weniger um die Handlung geht, als um die Atmosphäre und diesen Film ja so zu erleben, also den als Erlebnis zu sehen und nicht so die reine Handlung. Ich glaube, wenn man sich nur auf die Handlung bezieht, dann wird man sich auch langweilen.
Ja, das denke ich auch. Ich würde vorschlagen, wir gehen natürlich nachher noch in die Interpretation rein. Ich würde sagen, wir betrachten den Plot jetzt erstmal so an dem, was wir zu sehen bekommen. Da haben wir erstmal natürlich die ganzen Mädchen dort von dem College und wir haben die wirklich sehr strenge Schulleiterin, Mrs. Appleyard, die sehr konservativ ist, die zugeknüpft ist, die ja ganz strenge puritanische Moralvorstellungen hat, die Regeln dort hat. Und man sieht auch Theresa ja im Umgang mit der etwas, sag ich mal, rebellischen, haben wir vorhin schon gesagt, rebellischen Sarah, dass sie da auch wirklich sehr streng umgeht, ne? Wenn da nicht ihre eigenen Vorstellungen eingehalten werden. Und auf der anderen Seite sehen wir dann die Mädchen abreisen zum Hanging Rock und sie wirken auf einmal sehr befreit, schon so ein bisschen locker. Sie fragen auch, ach, können wir die Hüte ablegen, können wir unsere Schuhe ausziehen und so weiter. Also sie werden dann so ein bisschen offener, sobald sie nicht in der Gegenwart von dieser Mrs. Appleyard sind. Welchen Eindruck hattest du vielleicht zu Beginn von den Figuren, die uns hier präsentiert werden?
Mrs. Appleyard auf jeden Fall sehr unangenehme Person, die auch von vornherein einfach einen sehr unangenehmen Eindruck macht und genauso, wie man sich eine Schulleiterin vorstellt, die einem in so einem Film präsentiert wird, die einfach auf Regeln besteht, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle und auf Strafen besteht und ob die sinnvoll sind oder nicht, ist halt auch egal. Und das jetzt so aus heutiger Sicht zu betrachten, wo man halt schon weiß, okay, das, was die da macht, das bringt halt einfach absolut nicht das, was sie gerne hätte, dass es bringt, ist schon eine sehr unangenehme Person. Und den Mädchen gegenüber war ich eigentlich sehr positiv offen gestimmt, weil, ja gut, in dem Internatssetting dachte ich mir, na, mal schauen, wie viel da jetzt bei rumkommen kann, eben weil sie da ja in dem Gerüst von diesem Internat festhängen. Und ich fand das schon auch schön zu sehen, okay, da ist noch nicht alles innerlich abgestorben, sondern da ist durchaus noch der Wunsch da, sich da auch zu entfalten und irgendwie freier zu werden. Und das fand ich eine schöne Entwicklung. Und halt eben auch durch das Entkleiden, sag ich mal, ist ja auch was sehr Symbolisches, sich irgendwie frei zu fühlen, indem man die Rüstung, sag ich mal, ablegt, so macht es fast den Eindruck, als wäre es irgendwie so eine Rüstung, die getragen werden muss, um da durchzukommen, ja.
André, ich habe bei Mrs. Appleyard so ein bisschen meine Bedenken tatsächlich, weil, ich meine, wir wissen ja jetzt schon, wie der weitere Verlauf des Films ist. Im Endeffekt warnt sie ja vor dem Ausflug zum Hanging Rock so ein bisschen. Sie kennt die Gefahren dort. Natürlich jetzt im Endeffekt nicht die Gefahr, die dort quasi auf unsere Protagonistinnen getroffen ist. Aber sie hat zumindest gesagt, okay, passt auf, es kann das und das und das passieren. Und im Endeffekt hat sie ja so ein bisschen irgendwie recht gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass uns der Film diese Figur von Mrs. Appleyard teilweise als Antagonistin verkaufen will, obwohl sie es vielleicht eigentlich gar nicht ist.
Ja, das ist halt dieses, sie soll halt der Tyrann sein, ne? Beziehungsweise auch einfach die unterdrückende Kraft natürlich, ne? Die, wie wir schon gesagt haben, so, es wird halt so gezeigt, sobald sie halt diesen Hort verlassen, sind sie halt irgendwie so frei und ungebunden. Und sie ist natürlich da in dem Internat, stellt sie halt so die absolute Herrscherin dar, ne? Die über alles bestimmt und die regelbefugt ist und der die Regeln gemacht hat. Und es ist halt so ein Ding wie, ich habe das so ein bisschen gesehen, keine Ahnung, wie so typische Märchen oder auch so Volkssagen, urbane Legenden, die halt irgendwas warnen, ne? Und sie ist ja so ein bisschen dieses Element, das halt, also eigentlich irgendwie sagt dem Motto, sie sagt halt, ihr dürft nicht rausgehen, weil dann passiert euch halt irgendwas.
Sie ist der Crazy Ralph aus Freitag der 13.
Ein bisschen. Nee, aber sie ist so das Element so, wo man sich halt dann fragt so, muss es vielleicht eben doch manchmal Regeln geben, damit nicht was Schlimmes passiert, aber natürlich die Art und Weise, wie sie mit den Mädchen umgeht und wie sie dort anführungszeichen eben herrscht, ist natürlich zu hinterfragen. Aber der Film macht das eben, wie so vieles, ambivalent und gibt ihr halt dann irgendwie halt in dem Sinne recht, weil sie halt mit dem Finger gehoben gesagt hat so, wenn ihr rausgeht, dann passiert euch was, ne? Oder halt wie du Kinder sagst, geh nicht an einen leinen Wald und verlauft ihr euch. Und genau das passiert dann eben. Von daher ist es halt, wie gesagt, auch ambivalent, so wie vieles im Film. Und finde ich halt echt eine spannende Beobachtung, obwohl man sie natürlich eigentlich so rein vom Appeal her natürlich nicht mögen soll, weil oder rein aus so einer Filmsicht, weil sie eben so eine böse Person spielt.
Das ist ein super spannender Punkt. Vielleicht nehmen wir zumindest mal diesen schon mal rein, so ein bisschen in die Interpretation, Laura. Ich habe das nämlich auch so ein bisschen wie André gesehen. Manchmal, vielleicht, also weil ich finde, der Film, ne, das können wir schon mal sagen, das ist ja auch das, was Therese eben schon angedeutet hat, der Film zeigt natürlich so ein bisschen das Erwachen der wie sagt man, der Weiblichkeit, das Erwachen der Sexualität und so weiter und so fort, die Mädchen werden ein bisschen freizügiger und so weiter und so fort, aber, und natürlich unter der Anführung von Miranda, aber diese Miranda führt ja eigentlich zumindest die zwei anderen Mädchen und die Lehrerin in den Tod und Mrs. Appleyard hat davor gewarnt und hätten alle die Regeln eingehalten, wäre das vielleicht nicht dazu gekommen. Deswegen war ich mir an einigen Stellen im Film eigentlich gar nicht so sicher, welche Position Peter Weir oder der Film so richtig beziehen will da. Was jetzt, kann natürlich auch, wie André schon sagt, ambivalent sein, ne? Kein richtig und kein falsch. Aber ich finde schon, dass er zumindest andeutet, dass vielleicht ein paar Regeln, ein paar Moralvorstellungen gar nicht so verkehrt sein könnten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das habe ich da auf jeden Fall auch rausgehört, dass Moral hier schon groß geschrieben wird und dass Miranda, ne, alle finden sie ja so engelsgleich und wunderschön, aber sie ist hier die größte Bedrohung eigentlich auch in dem Film für die Mädchen und auch für die Lehrerin. Und ich glaube, bei Mrs. Appleyard ist es auch noch so, ich glaube, sie ist auch ambivalent, weil sie warnt zwar davor und sagt, geht da nicht hin, aber sie tut das ja nicht, weil sie, oder so habe ich es zumindest empfunden, sie tut das ja nicht, weil sie besorgt ist um die Mädchen und um die Menschen, sondern weil sie ja einfach nur an den Ruf von der Schule denkt und ja, Angst hat, dass das alles den Bach runtergehen könnte, was es ja dann nachher auch tut. Also man sieht doch zum Beispiel auch, als ein Mädchen dann wiedergefunden wird und alle sich erstmal freuen, dann sagt sie sowas wie, nee, das ist blöd, wenn jetzt nur eine zurück ist, weil dann gibt es ganz viel Gerede und es wird immer mehr Abmeldungen geben. Also ich glaube, in der Sache hat sie wahrscheinlich dem Film nach manchmal recht, aber trotzdem wird sie nicht als guter Mensch irgendwie charakterisiert.
Das fällt mir jetzt erst ein, und zwar aufgrund dessen, was ich vorhin erzählt habe über die Zeit, über die wir hier gerade sprechen. Vielleicht ist auch einfach Mrs. Appleyard quasi die Personifizierung dieser viktorianischen Ära, dieses britischen Kolonialismus. Und die Mädchen sind eben das, was daraus wird, der, ich sag's mal in Anführungszeichen, der jungfräuliche australische Föderationsstaat. Also ist vielleicht ein bisschen too much interpretiert, aber irgendwie nach dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie vielleicht passt es auch ein bisschen so, dass das so ein bisschen, das darstellen soll. Ne?
Ja, das kann schon echt gut sein.
Ja. Theresa, wir kommen zum Hanging Rock und sehen erstmal auf den ersten Blick viel Langeweile. Jetzt, ob wir das als Zuschauende so empfinden, ist Geschmackssache, aber die Leute, die dort da rumliegen, die Schülerinnen und die Bediensteten, die chillen halt so ein bisschen, wie wir heutzutage hier sagen. Und da muss ich sagen, für mich entfaltet der Film an dieser Stelle in diesen Minuten eigentlich sein großes Potenzial, weil die Bildsprache, die er dort an den Tag legt, da sind wir uns, ich vermute mal, ziemlich einig, ist schon ziemlich genial. Es hat auf mich alles so wer mich ein bisschen besser kennt, wird wahrscheinlich sagen, das fühlt sich an wie mein absoluter Horrortag. Es ist irgendwie, sieht brütend heiß aus dort, es ist alles so schwül, alle schwitzen so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen dreamy, aber nicht mal unbedingt positiv gemeint, so eher schwermütig verträumt. Und ich habe das für mich so ein bisschen verglichen, wenn ich das mit Musik vergleichen würde, wie so ein verfilmtes Progressive Rock oder Psychedelic Rock Stück, was da irgendwie bebildert wurde. So fühlte sich das für mich an. Also es sieht als zuschauende Person für mich wunderschön aus, aber es fühlt sich gleichzeitig auch nicht so schön an. Wie ging es dir da?
Ah doch, ich hatte schon das Gefühl, dass es dort zumindest für die Mädchen ziemlich schön ist. Aber vielleicht auch, wenn man da jetzt nüchtern drauf guckt und sich überlegt, dass die gefühlt wahrscheinlich einmal im Jahr da aus diesem Internat rauskommen und mal ganz freizügig den Hut abziehen können, dass das vielleicht eventuell das Highlight des Jahres sein könnte. So habe ich es ein bisschen wahrgenommen, weil ja auch alle ganz aufgeregt sind für diesen Ausflug und da ja extra noch ein Kuchen gebacken wurde und das schon wie ein richtiges Event gewirkt hat. Also jetzt aus heutiger Sicht ist es nicht so ein krasses Event, aber wenn ich mich so da reinversetze, wie das vorher verkauft wurde, dieses Internat, fühlt sich das eigentlich nach, einem ziemlich schönen Tag an. Aber ja, das mit dem warm und schwitzig, das habe ich mir auch gedacht, dass ich so dachte, na, in den langen Kleidern, da jetzt in der Sonne rumhängen, weiß ich nicht. Irgendwie würde ich mich da auch nicht sehen.
Ja, es ist auch so ein bisschen, André, ne, wie so ein Fiebertraum irgendwie. Und ich finde, das Besondere ist irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, als ich das gesehen habe, dass ich sowas noch in einem anderen Film, diese konkrete Bildsprache noch nie gesehen habe. Und deswegen fand ich es auch so faszinierend und stark irgendwie.
Absolut. Und dadurch, dass ich halt auch vorher nichts groß drüber wusste, hat mich das auch echt mit überrascht schon allein. Also, dass der wirklich diese dreamy Art hat, das war mir so nicht bewusst und hat mich dann auch echt ganz schön eingelullt.
Ja,
das ist ja auch
irgendwie,
ne? Das glaube ich, das richtige Wort dafür. Das lullt einen so richtig ein mit der Musik und den Bildern. Und Ich kam leider nicht drauf, vielleicht, das müssen wir jetzt live machen, vielleicht hast du kurz den richtigen Denker. Auf dem Fantasy Filmfest lief jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren, da liefen zwei Filme von so einem Regisseur, die haben so eine ganz ähnliche Ästhetik.
Aber du meinst nicht den mit den, das war ja auch ein australischer Film, ne? Den meintest du jetzt aber nicht, ne? Mit dem am See, wo die da, die zwei Verbrecher, die Familie...
Nein, gar nicht. So komplett experimentell, sieht aus fast wie so ein russisches Märchen, auf dem einen Poster, dass einfach so eine Frau auf diesem Loch im Kopf hat und so. Ganz experimentell absurd.
Aber ach so, meinst du hier Kate Bush-Dings hier, wie heißt das denn?
Genau, der französische
war das doch. Nee, ja, warte, ich, Mann, da gibt's, letztes Mal lief der Film, zwei Filme liefen von dem. Und dem einen, da waren wir so abgenervt von, dass der auch...
Ich war von beiden abgenervt, aber die haben halt die gleiche Ästhetik.
Conan hieß der zweite. Das war der letztes Mal lief. Conan hieß der.
Und dieser schwarz-weiße.
Ja. Und der andere, ich muss, das finden wir raus.
Das müssen wir jetzt schnell live machen. Tut mir leid, liebe Zuhörer.
Mandico. Bertrand Mandico ist der Regisseur.
Genau. Und
der andere Film hieß, After Blue hieß der, genau.
After Blue, genau. Die Filme von ihm, die haben rein so von der Ästhetik, haben die eine sehr, sehr ähnliche Bildsprache. Die sind auch so ganz dreamy, immer so ein Filter drüber, als ob das gerade irgendwie aus der frisch gewaschenen Perwoll-Werbung wäre. Und das hat mich sehr daran erinnert, an diese rein von der Ästhetik her. Ich wette, der ist Fan von dem
Sofia Film. Coppola auch, ne? Also Virgin Suicides und Marie Antoinette und auch hier The Beguiled mit Nicole Kidman, die sind haben auch ganz krass diese Ästhetik von Picnic at Hanging Rock auf jeden Fall enthalten, ja. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das uns allen gefallen hat. Laura, stimmst du da ein in den Tenor?
Ja, nee, uneingeschränkt.
Tenor? In den Chor, sag
ich. Ich fand das auch sehr cool, also mir hat das richtig gut gefallen.
Sehr gut. Und dann kommt die Musik, die André schon eingeworfen hat. Wir haben hier zum einen sehr bekannte klassische Stücke von Bach, Mozart, Tschaikowski, Beethoven, die uns auch, wie André eben schon gesagt hat, schön einlullen. die im späteren Verlauf des Films tatsächlich ein bisschen spannungsfördernder eingesetzt sind. Aber gerade am Anfang ist das, glaube ich, schon, also ist einschläfernd mal im positiven Sinne gemeint. Also die Gefahr besteht tatsächlich, dass man einschläft, habe ich schon das Gefühl bei diesem Film. Aber dass der Film das auch so ein bisschen bewusst macht. Und dann gibt es da diese, ja, Laura, diese berühmte peruanische Panflöte, die gespielt wird von George Zamfir. Das ist ein Rumäne, der ziemlich berühmt wurde durch diesen Film, der dann später auch noch Musik für Once Upon a Time in America komponiert hat und dessen Stücke auch in Kill Bill zum Beispiel als Hauptmotiv benutzt wurden. Und ja, wir haben uns dann so ein bisschen informiert, warum denn ausgerechnet die Panflöte? Kannst du uns aufklären?
Ja, also Pan ist ja in der griechischen Mythologie der Hirtengott, beziehungsweise auch der Gott von Wald und Natur, was hier natürlich sehr ja, passend ist, weil die Mädchen sind ja jetzt mitten in der Natur. Und der kann halt mit seiner Panflöte ja, quasi so rufen. Und die Mädchen folgen jetzt also quasi seinem Ruf. Und ja, ich glaube, in der Mythologie ist es dann auch noch so ein bisschen ausgeführt, dass er halt auch so generell dieser Gott viel Freude an Musik und Tanz hat und sich auch gerne mit Nymphen umgibt. Und dann gab es noch diese Interpretation, dass ihm die Mittagsstunde aber so heilig ist. Und wir haben uns dann gefragt, ob das, was damit zu tun haben könnte, dass hier um 12 Uhr mittags ja, die Uhren stehen bleiben.
Das kann kein Zufall sein. Das kann
oder?
Kein Zufall sein.
Ja.
Also das, da musste ich auch sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, okay, nee, das wäre jetzt wieder so ein Dr. Stiegelegger-Thema. Nichts ist zufällig im Film, ne? Das ist alles schon, hat alles einen Grund. Und ja, irgendwie hat es einen Grund. Es ist eine banale, blöde Panflöte, die du in jeder zweiten Fußgängerzone hörst. Und dann denkst du drüber nach, okay, da habe ich nie drüber nachgedacht, warum die Panflöte heißt. Und jetzt wissen wir es. Und in diesem Film passt es halt auch perfekt noch. Und es passt halt auch, dass er halt zum Gefolge von dem Gott Dionysos gehört, der halt der Gott der Fruchtbarkeit und Ekstase ist. Und er soll halt die Mädchen hier hinlocken und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich eine Möglichkeit der Interpretation, zumindest bietet uns Peter Weir das hier an, dass tatsächlich dieser Pan mit seiner Musik aus dem Felsen die Mädchen heranlockt und das macht dann irgendwie in dem Sinne, ob das der die Auflösung dieser Geschichte sein könnte oder nicht, sei mal dahingestellt, aber diese Interpretation, muss ich sagen, gerade wenn man bedenkt, dass im Christentum also im Mittelalter im Christentum, dass der Pan auch noch gleichzeitig die Darstellung des Teufels und der Wollust war. Also das passt schon irgendwie, Theresa, vielleicht alles zusammen. Ne? Wie immer, kann Überinterpretation sein. Aber ich glaube, Zufall ist es nicht.
Nee, das ist es ja selten. Und gerade in so künstlerischen Filmen ist sowas, denke ich, nicht zufällig. Aber man muss es halt auch erst mal wissen. Ne? Und
ja,
das
ja.
ist so ein bisschen das Problem, was ich dann halt auch hatte, dass ich dann danach gelesen habe und dachte, ja, ja, das klingt sinnig, das klingt irgendwie passend, aber ist halt jetzt auch nicht so, als hätte ich das beim Gucken bemerkt. Also ich habe mir da schon so meine Gedanken gemacht, so, warum bleibt jetzt die Uhr ausgerechnet um Mittag stehen? Was hat das zu bedeuten? Aber mir ist es halt, also ich habe es halt auch einfach nicht gewusst und dann war der Gedanke halt auch wieder weg. Und das meine ich halt, man muss sich schon auch, oder man muss nicht, aber ich glaube, es ist hilfreich, sich so ein bisschen damit zu befassen, damit man solche Entscheidungen irgendwie wahrnehmen und dann auch würdigen kann.
Ja.
Weil das ist mir halt aufgefallen, dass ich das erst jetzt so im Nachhinein machen konnte, aber halt eben nicht währenddessen. Und das finde ich schade irgendwie.
Aber es ist ja prinzipiell eigentlich nicht schlimm, ne? Wenn sich ein Film erst im Nachhinein erschließt, wenn man Fragen hat, die nicht beantwortet werden, die man dann vielleicht, klar, also es ist natürlich immer gut, wenn man irgendwie rein durch die Sichtung eines Films schon diesen kompletten Film wahrnehmen kann, aber ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man eben nicht, ne, das sind halt Sachen, manche Leute wissen das vielleicht, über was wir jetzt hier gerade sprechen, diese einzelnen Details, manche nicht, und wenn man das sich im Nachhinein halt erst beliest, wie wir alle vier das scheinbar gemacht haben, finde ich das jetzt auch eigentlich nicht verkehrt, also.
Ja, also nicht, ich finde es prinzipiell auch immer cool, wenn man, wenn einem ein Film gefallen hat und man noch mal ein bisschen genauer nachliest und man findet noch ein paar mehr Infos dazu und bemerkt, okay, die Leute haben sich irgendwie wirklich, wirklich viele Gedanken gemacht und
ja.
da steckt richtig viel drin. Aber hier muss ich sagen, war es mir tatsächlich ein bisschen zu arg, weil ja, ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich konnte den Film eben nicht richtig wahrnehmen, weil ich dieses Wissen nicht hatte. Und dann wirklich eine Zeit lang, gerade so in der zweiten Hälfte, auch einfach gelangweilt war. Und ich glaube, mit diesem Wissen, wenn ich da irgendwie eine Liste gehabt hätte, auf was ich alles achten kann, und hätte ich mich, glaube ich, schon jedes Mal drüber freuen können. Ja, und deswegen fand ich das ein bisschen schade.
Ja, es ist wirklich, ne, das ist, wenn man sagt, das, ja, ich glaube, André, man kann schon irgendwie sagen, also das Mysterium hält die Spannung oben, da ist es schon irgendwie sinnvoll, dass man noch nicht weiß, dass der Film in dem Sinne uns kein Payoff präsentiert, aber gleichzeitig ist das Mysterium nicht das konkret Reizvolle im Film, ne? Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, das ist irgendwie nur so ein Mittel zum Zweck. Also die Gestaltung des Mysteriums, ja, genau, ist eher das Kernelement.
Genau, das meinst du, was ich auch meinte mit dem blind reingehen. Ich habe halt erwartet, dass es um die Aufklärung eines Mysteriums geht, um das Verschwinden von Menschen. Sage ich ja, ob es jetzt im Crime-Stil ist oder eben natürlich mit was Übernatürlichem verbunden, wie auch immer. Aber ich habe damit gerechnet, es geht halt darum, ja, die große Frage ist halt, ne, was ist passiert, wer war es und so weiter. Aber das ist es ja überhaupt nicht. Und das ist halt schon was mich dann überrascht hat, weil ich es eben nicht wusste. Und dass das Mysterium halt einfach nur der rote Faden ist. Das ist nur der Aufhänger, wie gesagt, Mittel zum Zweck, um das sich alles dreht. Es ist einfach nur dafür da, um halt überhaupt dieses Spiel ins Rollen zu bringen und dann eben diese ganzen Facetten da reinzustreuen, die Uya da reingebracht hat. Und das ist irgendwie, also das ist halt so natürlich eine ungewohnte Sicht. Ne? Gerade in heutigen Filmen sind wir einfach gewohnt, dass es halt zu 99% eine Auflösung gibt. Ne? Es muss immer irgendwas erklärt werden. Ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute wollen das irgendwie auch, weil das schon irgendwie so, ne, wir wollen halt wissen, was wohinter steckt, ob es jetzt einfach nur der puren Neugier des Menschen liegt oder einfach an dieser Befriedigung, was zu Ende erzählt zu haben. Aber ich finde halt hier in dem Film passt es halt total, das eben nicht zu tun, sondern ja, es passt halt auch zu dieser Atmosphäre, es passt zu dieser hypnotischen Art des Films, es passt zu dieser zwischen den Stühlen sitzenden Art des Films. Nichts wird halt so genau beziffert, beziehungsweise du hast halt eh so viel Interpretationsspielraum in allem, dass du halt das Mysterium genauso als nur so als das Element nehmen kannst. Von daher, der Film bietet halt so viel zum Reinarbeiten und Umdenken, dass du auch am Ende, finde ich, eben nicht davon genervt wirst bist oder dass du enttäuscht bist, dass du jetzt nicht weißt, was passiert ist, weil du während des Films auch irgendwann vergisst, dass es darum geht. Also ich habe dann irgendwann, habe ich mich auch nicht mehr darauf fokussiert. Ne? Ich habe das so vom Film eingelullt, um mal zu sagen, und auf andere Dinge fokussiert, dass ich nicht mehr die ganze Zeit nur daran gedacht habe, jetzt, ja, okay, wann kommt denn jetzt die Auflösung? Und deswegen war ich am Ende dann auch jetzt nicht irgendwie dem Film böse, dass es mir nicht aufgelöst hat oder beziehungsweise, ja, am Ende das vielleicht auch ein bisschen froh, weil wir wissen ja auch alle, es ist nicht immer einfach, ein gutes Ende zu finden, gerade bei sowas, weil am Ende wäre es dann so, ja, okay, sie sind entführt worden von einem Mann. Ja, okay, cool. Dann wäre es halt direkt so, ja, haben wir halt tausendmal gesehen. Ja. Ne? Oder, ja, okay, es waren Aliens. Ja, okay, auch tausendmal gesehen.
Es ist exakt
von daher finde ich es irgendwie doch ziemlich gut, dass er das so gewählt hat.
Es ist natürlich ein strittiges Thema. Ich bin aber auch ganz bei dir. Ich bin ja eh sehr oft der Meinung, dass bei vielen Filmen das Ende halt so da sein muss, weil ein Film halt ein Ende haben muss aus Sicht der meisten oder ein Kunstwerk muss irgendwie ein Ende haben, sei es jetzt ein Musikstück, ein Film, ein Roman, whatever. Und dass deshalb manchmal die wahnsinnigsten Ideen da zusammenkommen, um irgendwie was zu Ende zu bringen. Und wir kommen nachher noch auf den Punkt, also dass die Romanvorlage, die hatte ja, also das Buch von Joan Lindsay hatte ja auch kein Ende. Und es wurde ja posthum dann das letzte Kapitel veröffentlicht und ich werde euch nachher mal erzählen, was die tatsächliche Auflösung dieser Geschichte sein sollte. Und da kannst du nur drei Kreuze machen dafür, dass Peter Weir das damals noch nicht in die Hände bekommen hat, dieses Ende, und es so hier offen gelassen hat, weil das würde wahrscheinlich den ganzen Film versauen. Und deswegen lieber manchmal ein Mysterium offen lassen als eine blöde Auflösung. Ganz simpel. Jetzt haben wir es aber so, dass hier wirklich Laura gar nichts uns an die Hand erstmal gegeben wird. Ne? Wir sehen einfach nur, wie die Mädchen wie in Trance immer weiter hoch zum Hanging Rock gehen und zwischen diesen Felsen umher tanzen, fast förmlich. Da ist noch die Edith ein bisschen bei, die man merkt schon, das ist vielleicht auch ein bisschen Body-Shaming-Thema später in diesem Film tatsächlich, dass sie schon so ein bisschen außen vor ist und wir sehen dann auf einmal, wie sie aufwacht und merkt, dass ihre drei Freundinnen da weggegangen sind und plötzlich verschwunden sind. Sie schreit, läuft zurück, trifft unterwegs noch ihre Lehrerin, die dann auch plötzlich verschwunden ist, aber sie sind einfach weg, aufgelöst, vom Erdboden verschwunden, keine Spuren hinterlassen, nichts. So, und das ist ja schon mal, da muss man auch erstmal als Zuschauer mitarbeiten, finde ich. Gleichzeitig macht der Film es uns aber auch ein bisschen noch komplizierter, indem er, ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Jungs als Red Herrings funktionieren sollen. Aber ich glaube, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, verdächtigt man die beiden Jungs schon irgendwie, den Michael und sein Diener Albert, weil man dann irgendwie automatisch, habe ich das Gefühl, so, weil sie ja auch vorher schon über die Mädchen reden und allgemein ihre Dialoge, die sie da austauschen dort, dass die vielleicht, ne, das ist vielleicht, jetzt ist blöd gesagt, aber dass es vielleicht auch Richtung Sexualverbrechen, whatever, gehen könnte, so, ne?
Auf also jeden Fall.
Hatte ich den Eindruck.
Ja, ich auch. Also hast du ja auch gerade schon erwähnt, als die Mädchen da beobachten, wie die durch den über diesen kleinen Bach da klettern, da unterhalten sie sich ja sehr ausgiebig über die Körperformen der einzelnen Mädchen. Und ich glaube, die trinken ja auch, ne?
Ja.
Und dann hat man ja schon irgendwie so gedacht, ja, okay, könnte da einer von den beiden jetzt irgendwie was Mieses geplant haben oder vielleicht auch ein Unfall passiert sein. Daran habe ich auch irgendwie gedacht. Aber ja, es stimmt schon. Man ist erstmal so total alleingelassen mit diesem Gedankenspiel, was könnte jetzt alles passiert sein, ne?
Ja, deswegen. Also das muss ich sagen, das macht der Film auch wirklich genial, dass er uns wirklich nicht einen Anhaltspunkt gibt und wirklich alles offen lässt. Klar, später am Ende auch, aber auch zu diesem Zeitpunkt, wo wir es ja noch nicht wissen, dass es offen ist, das macht der Film schon ziemlich gut. André, ich würde noch eine Sache einwerfen und das ist so ein bisschen, wir haben natürlich schon so auf die Atmosphäre sind wir schon eingegangen, aber noch nicht, wie der Film das genau macht. Und da sind mir schon ein paar Sachen aufgefallen. Ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass der Film so einen sehr großen Wert auf so einen soften Look legt. Wir haben schon dieses Fieberhafte, dieses Märchenhafte erwähnt. Und ich fand das so gut. Jemand hat geschrieben, dass der Film so aussieht, als hätte jemand einen Brautschleier vor die Kamera gehängt. Und ich finde, das ist die perfekte Beschreibung dafür, wie das Ganze, dieser Weichzeichner und dieses, ja, es ist wie so ein Film irgendwie, der da noch vor ist, ne?
Ja, ja, absolut. Das ist so wie so ein Schaumbad davor. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz seltsam. Ja, ja. Das ist ja das auch, was ich meine. Das haben eben die Blue.
Ja.
Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Mein Gott. Weiß nicht.
After Blue.
Ja. After Blue. Haben die jetzt genauso, ne? Also dieses Stilmittel, ja, alles so, wie so, ob man mit der Kernseife einmal über die Kamera gewachst hat vorher.
Ja. Hat es dir gefallen?
Ja, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon, meine ich ja vorhin schon, passt, finde ich total, ja, hat mir gefallen. Ich finde das, wie gesagt, es hat so was Märchenhaftes, es hat schon sowas, so als ob das irgendwie nicht real ist. Und es hebt den Film auch gleich auf so eine komische, mystische Ebene, obwohl er das ja eigentlich per se im Film bebildert nicht zeigt. Und das passt halt total, weil du hast irgendwie ein Mysterium, aber irgendwie ist es halt bodenständig, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Und das Bild trägt das genauso dazwischen so. Es ist halt eigentlich alles bodenständig, aber irgendwas ist da, was es irgendwie so ein bisschen abhebt. Und deswegen finde ich da diese Wahl der Bildästhetik total treffend.
Es gibt ja dieses Zitat im Film von Edgar Allan Poe, dieses "All that we see and seem is but a dream within a dream." Kam euch irgendwann im Verlauf des Films irgendwie mal der Gedanke, dass das, was wir dort präsentiert bekommen haben, vielleicht gar nicht geschehen ist oder dass es vielleicht nur eine Traumsequenz sein könnte oder irgendwas dergleichen, Theresa? Hast du irgendwie mal irgendwas verdächtig gefunden daran?
Nee, habe ich so tatsächlich nicht. Und ich stelle mir jetzt auch die Frage, Traumsequenz von wem denn? Ja, also prinzipiell könnte das schon irgendwie ein Traum sein. Es hat irgendwie so Elemente, aber ja, von wem sollte das der Traum sein? Und deswegen habe ich da eigentlich nicht drüber nachgedacht, weil es irgendwie keine Person gibt, von der sowas ausgeht, dass sie sich das nur einbilden könnte, dass das passiert ist. Dadurch, dass wir ja keine Protagonistin oder keinen richtigen Protagonisten haben. Was auch interessant ist, dass wir eigentlich keine Person haben, der wir so stringent durch den Film folgen.
Und der wir auch nicht glauben können. Ne? Man hat irgendwie nie das Gefühl, ja, dass eine Person da ist, der man, wo man sagen kann, die sagt bestimmt die Wahrheit oder die, was sie schildert oder erlebt hat oder so weiter. Ne? Also man bekommt schon irgendwie relativ subjektiv alles. Ne?
Ja, genau. Und auch eben, das ist halt auch so ungewohnt, dass man eben keine Person hat, an die man sich klammern kann, sag ich mal. Und von der aus
kurzer Einwand für dich direkt. Sarah, was ist mit Sarah?
Naja, aber die ist ja trotzdem viel auch nicht dabei, gerade wenn es viel um die beiden jungen Männer geht, die ja auch einen nicht kleinen Teil vom Film zu sehen sind, weil die ja primär auf der Suche nach den Mädchen sind, da spielt sie ja eigentlich gar keine Rolle. Und deswegen würde ich sie da nicht als Protagonistin benennen. Ich würde da halt wirklich einfach niemanden als Protagonistin benennen. Und deswegen fällt es mir auch, glaube ich, oder bin ich nicht drauf gekommen, drüber nachzudenken, ob das ein Traum sein könnte, weil ich den nicht hätte zuordnen können, zu wem der jetzt gehört und warum dieser Traum so passiert, wie er passiert.
Ich frage jetzt mal ganz offenherzig eine Frage in die Runde, weil ich habe es tatsächlich nicht so ganz gerafft, aber habt ihr gerafft, dass Sarah die Schwester von Albert ist?
Nee. Ja.
Also was heißt gerafft? Das hat der Film ja quasi so ein bisschen aufgemacht am Ende, ne? Ich habe mich dann...
Genau, aber es ging Ende.
Ja, genau, weil das ist ja quasi, wo wir schon wissen, dass Sarah tot ist. Und dann erzählt Albert dem Michael, dass er von seiner Schwester geträumt hat, die er schon so lange nicht mehr gesehen hat. Und dass die sich jetzt quasi von ihm verabschiedet hat in dem Traum. Und deswegen passt es ja total, ne, dass das die Sarah ist, die wir hier auch sehen, weil sie jetzt ja nun mal verstorben ist. Aber das war irgendwie so ein bisschen
komisch.
Ja, vom
Raum- und
so
Zeitgefühl
irritiert.
Fand ich das komisch, weil irgendwie, klar, wäre jetzt, jetzt ist natürlich das Beispiel, Sarah war halt nicht mit auf dem Ausflug und das ist halt das einzige Mal, dass wir so richtig den Kontakt gesehen haben zwischen den Jungs und dem Mädchen dort. Aber, also die wohnen doch da, oder habe ich das falsch verstanden? Also die werden die doch schon mal irgendwo gesehen haben, oder ist das schon so lange her, dass er nicht mehr weiß, wie seine Schwester heute aussehen würde? Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange, haben Sie das gesagt, wie lange seine Schwester nicht gesehen hat? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, aber ich meine, die Jungs haben dort auch absolut keine Chance, in dieses Internat reinzukommen. Ja. Und wenn die Mädchen da so selten rauskommen, wie der Film das suggeriert, dann finde ich das eigentlich jetzt gar nicht so abwegig, dass der die einfach nicht gesehen hat.
Ja, stimmt, hast du völlig recht.
Aber trotzdem, wie das so zustande gekommen sein soll, ist ja trotzdem, erschließt sich nicht.
Und warum es im Film ist, ne? Also das macht ja jetzt letztendlich nichts, außer dass es halt wieder diese Traumthematik noch kurz aufwirft. Eine Sache noch, warum auch ein paar Anhaltspunkte vorhanden sind, auch hier in der Geschichte, warum es eben reine Fiktion ist und nicht auf realen Tatsachen beruht, ist eben zum Beispiel der Fakt, dass im Film der 14. Februar 1900, also der Valentinstag, ein Samstag war. In der Realität war es aber ein Mittwoch zum Beispiel und es gibt auch keinerlei Zeitungsberichte oder dergleichen, irgendwelche geschriebenen Sachen darüber, dass dort Mädchen verschwunden sind. Also da hat man wirklich ist das eine Urban Myth?
Urban Legend halt. Aus diesem Stoff gemacht. Ich kann auch an dem Punkt eine uralt Hoaxilla-Folge empfehlen zu dem Thema. Die heißt einfach auch Picnic at Hanging Rock. Die haben da ein bisschen genauer drüber gesprochen, auch über mysteriöse Polizeistationen, die es wohl mal gab oder auch nicht. Also das fand ich auch ganz interessant, wer da noch mal ein bisschen tiefer reingehen möchte in das diese Urban Legend passend dazu,
verlinken
kann da
wir
auch
doch
mal reinhören.
Ja, kann ich auch nur empfehlen, kann die Folge auch.
Naja, sehr gut. Kanntest
von 2012
du das eigentlich? Kanntest du, André, unabhängig vom Film, kanntest du vielleicht sogar, weil jetzt so Creepypasta, ist jetzt keine Creepypasta, aber du kennst dich auch so ein bisschen aus mit diesen Legenden und so weiter. Kanntest du das vielleicht unabhängig vom Film, diese Thematik?
Ja, so grob, ja. Aber halt, ich kannte halt weder das Buch noch den Film. Ich wusste halt nur so grob, dass ich wusste auf jeden Fall, dass das nicht echt ist. Das wusste ich. Ja. Und halt, aber genau, und solche, zum Beispiel, wenn Sie sowas interessiert, es gibt ja auch sowas wie einen Jetlof-Pass und sowas. Das ist zum Beispiel auch eine urbane Legende, wo auch Menschen irgendwie im Schnee verschwunden sein sollen. Das ist aber wohl wirklich, also es hat zumindest einen echten Hintergrund und sowas. Aber deswegen, ich glaube, dass halt solche Geschichten halt auch schnell sehr leicht inspiriert werden von solchen echten Ereignissen und sowas dann eben fiktiv aufzuziehen und zu verkaufen erstmal, dass es halt echt ist, ist halt relativ easy, wie man auch merkt. aber ja, von daher schon ein spannendes Thema.
Thema Spannung. Muss ich schon mal vorab sagen, ist bei mir in der zweiten Filmhälfte, das ist vielleicht jetzt, ich glaube, für euch drei jetzt auch gar nicht so überraschend, weil ich habe mal so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht auch bei euch der Fall war. Die Spannung ist für mich in der zweiten Hälfte doch drastisch abgefallen irgendwie. Am Anfang der zweiten Filmhälfte so, ne, wir sehen diese Suchaktion dort der Bevölkerung, der Landbevölkerung, von der Polizei, wie sie dort auch mit Spürhunden und so weiter da nochmal den Tatort absuchen. Sie gehen auch mit Edith nochmal zurück an den Tatort. Es gibt Zeugenbefragungen, die Michael und Albert werden befragt und so weiter. Und ab da für mich hat der Film ja, einfach stark nachgelassen, muss ich an der Stelle sagen. Also das, was danach kam, das sind ja die Auswirkungen der vermissten Fälle sozusagen auf die Gesellschaft, auf das Internat dort, auf die Mrs. Appleyard, auf die Mitschülerin. Da muss ich sagen, bin ich, ich will nicht sagen ausgestiegen, aber das fand ich nicht so interessant wie das, was mir in der ersten Filmhälfte präsentiert wurde, Theresa.
Ja, da bin ich zu 100% bei dir, weswegen ich auch den Suspense-Faktor am Anfang auch deutlich niedriger geratet habe, weil ich am Anfang schon sehr interessiert war, was da vor sich geht, und dann Richtung Ende so dachte, okay, ich glaube, jetzt passiert hier auch einfach nicht mehr viel. Und die Geschichte, die dann halt erzählt wird über das Internat, dadurch, dass ich jetzt auch mit der Mrs. Appleyard da nicht so das Mitleid hatte, also ist natürlich schon für sie persönlich irgendwie eine richtig beschissene Situation und auch, dass da irgendwie so eine Schule zugrunde geht, in der viele Mädchen zu Hause sind. Das ist eigentlich schon schlimm, aber trotzdem hat es mich nicht berührt und deswegen hat es mich auch nicht so interessiert. Also da bin ich komplett bei dir. Und weil ich halt auch das Gefühl habe, jetzt passiert auch nichts Spannendes mehr und so war es meiner Meinung nach auch.
Ja, es blitzt zwischendurch nochmal kurz auf, als unerwartet eben Irma wiedergefunden wird von Albert. Aber ich habe so das Gefühl, Laura, dass in der zweiten Filmhälfte uns eher, ja, das, ich komme später nochmal auf die Serie zu sprechen, auf die relativ neue Serie zu Picnic at Hanging Rock, da wird das halt mit Flashbacks gelöst, hier eben nicht so. Hier wird uns, ja, so quasi Michael entwickelt, diese Obsession für Miranda und für diesen Fall, der geht dann da auch alleine auf einmal auf diesen Hanging Rock rauf, wacht dann irgendwie verletzt wieder auf oder wird von Albert quasi aufgefunden. Wir erfahren auch, dass Sarah eigentlich im Prinzip, wenn man so will, verliebt war in Miranda und auch komplett vernarrt war. Das ist so ein bisschen das, wofür die zweite Hälfte sorgt. Aber es ist so, ja, ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber ich muss schon sagen, da wurde meine Geduld ein bisschen überstrapaziert.
Ja, ich finde auch, dass die zweite Hälfte vieles ja so ein bisschen wieder relativiert hat, was die erste Hälfte aufgebaut hat. Also so diese besondere Stimmung, die ist jetzt hier irgendwie nicht mehr vorhanden. Ich habe mich stellenweise sogar an so einen True-Crime-Film dann irgendwie doch erinnert gefühlt, wo halt so die Auswirkungen auf Angehörige oder Familie gezeigt werden, wenn halt ein Verbrechen begangen wurde oder ein Kind entführt wurde oder so. Und das hat für mich auch nicht so richtig zusammengepasst zu dem, was wir halt vorher gesehen haben. Und ich finde, in der zweiten Hälfte ist es dann auch massiv aufgefallen, dass man halt keine Hauptfigur hat, an der man sich so ein bisschen festhalten kann. Also in der ersten Hälfte hat mich das nicht gestört und in der zweiten dann aber enorm, weil da hat man irgendwie selbst so ein bisschen die Orientierung verloren, finde ich.
André, hat sich für dich die Perspektive auch ein bisschen geändert im Verlauf des Films, wie bei uns?
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also er schafft es halt auch, das sehr so fast unterschwellig irgendwie zu drehen. Also irgendwie kam das sehr schleichend. Aber ich bin da ganz bei, kann ich eigentlich viel hinzufügen. Ging mir genauso, ja.
Ja, irgendwie, ne, das ist auch irgendwie die Problematik. Du hattest es vorhin schon gesagt, Theresa, dass Sarah eben auch am Anfang halt nicht in dieser Mädchengruppe mit bei war auf dem Ausflug. Deswegen fehlt sie uns irgendwie über weite Strecken des Films. Deswegen macht es dann in der zweiten Hälfte. Ja, man kann schon ein bisschen so Empathie mit ihr zeigen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt für mich als Zuschauer besonders wichtig war. Du hast es auch gesagt, Mrs. Appleyards Schicksal ist jetzt auch nicht die Figur, wo man jetzt sagt, okay, ich will, dass der unbedingt was Gutes widerfährt, ne? Und es ist dann so ein bisschen, das verläuft sich so ein bisschen. Man sieht halt die Auswirkungen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Timing da einfach nicht stimmt. Dass Mrs. Appleyard entwickelt dann ja auch einen Alkoholismus da die ganze Zeit dabei und das ist alles so. Ich habe das Gefühl gehabt, das, was André vorhin schon gesagt hat, dass dieser Kriminalfall, dass dieses Rätsel so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Nie so ganz, weil es passieren ja so vereinzelt noch ein paar Dinge, wie wir schon erwähnt haben, dass Irma wieder gefunden wird zum Beispiel. Und ich fand es auch interessant, dass ausgerechnet Sarah ja das auch noch das Thema aufwirft, dass sie an ein übernatürliches Verschwinden glaubt und das auch nochmal eine mögliche Interpretation von uns an die Hand gegeben wird. Aber ja, es trudelt einfach aus. Und das
es führt halt zu nichts.
Aber es ist die Frage, wie gesagt, ich persönlich finde es nicht schlimm, dass das quasi das zentrale Mysterium nicht aufgeklärt wird. Aber ich finde die zweite Filmhälfte einfach unnütz. Also sie ist auch immer noch nett gefilmt und alles, aber eben auch, ne, wie Laura schon gesagt hat, so diesen krassen atmosphärischen Eindruck, den man von der ersten Filmhälfte hatte, und es ist alles so, dass man fasziniert war von dem, was dort passiert und was man zu sehen, was man zu hören bekommt, das ist halt in der zweiten Hälfte, die, ja, ich drück's mal so aus, sie wirkte einfach ziemlich trocken auf mich einfach.
Ja, also ich finde, ein richtig schön gefilmter Film ohne richtigen Plot muss dann schon halt auch einfach richtig schön gemacht sein, damit man halt trotzdem dranbleibt. Und ich finde, das trifft hier so auf die erste Hälfte auf jeden Fall zu. Die ist irgendwie mysteriös und mysteriös genug, um interessiert zu bleiben. Und in der zweiten Hälfte geht halt so dieser Zauber und dieses Märchenhafte für mich so ein bisschen verloren und damit irgendwie auch das Interesse daran. Und ja, irgendwie, weiß ich nicht, würde ich schon sagen, dass es mich auf eine Art stört, dass man so überhaupt gar keine Auflösung bekommt. Ich hätte es mir schon gewünscht, ehrlich gesagt. Ich brauche das auch.
Ja.
Ich finde es trotzdem, es ist natürlich eine Entscheidung, das nicht zu tun. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine katastrophale Entscheidung ist und ein total schlechter Film, weil der keine Auflösung bietet. Aber jetzt so länger wir drüber sprechen, desto mehr denke ich, ja, man... Die zweite Hälfte, die taugt nicht so richtig, weil man halt nicht mehr diesen Vibe hat und weil halt auch nichts Richtiges mehr passiert, was irgendwie dem Mysterium beiträgt oder zumindest das noch ein bisschen mehr ausbaut. Und irgendwie hätte ich mir da tatsächlich schon gewünscht, dass man irgendwie noch was in die Hand bekommt.
Also so weit würde ich jetzt nicht ganz gehen. Also ich persönlich, ich finde halt er macht dann, wie gesagt, auch jetzt ne, durch retrospektiv gesprochen, er macht sehr viel auf seiner Interpretationsebene. Da sind viele spannende Sachen bei, über die wir uns gleich noch unterhalten können, auch bei Mrs. Appleyard und so weiter und so fort. Da sind ja auch, ne, auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, ne, wir sehen auch immer mehr Eltern ziehen ja ihre Kinder dort von dem College ab im Laufe der Zeit und so weiter. Deswegen geht das College ja sozusagen auch zugrunde. Das passt dann halt auch in diesen historischen Kontext mit dem Ende der Kolonialzeit etc. Aber das ist halt, das passiert halt im Subtext. Und ich hätte gerne gehabt, dass eben auch in der aktiven Handlungsebene irgendwas passiert, was mich noch fesselt und packt und nicht erst sozusagen später beim Lesen von Essays und Interpretationen so. Das macht es für mich im Nachhinein gut, was da erzählt wird, aber ich hätte es auch gerne beim Zuschauen sofort empfunden, dass dort irgendwie was Aufregendes noch passiert, so in dem Sinne. Ne? Aber ich glaube, das ist letztendlich auch das, was du meintest. Ne?
Genau, das ist eigentlich ziemlich exakt das, was ich meine. Auch was ich am Anfang meinte mit, wenn man irgendwie mehr gewusst hätte, hätte man auch, glaube ich, da dann mehr rausziehen können. Aber jetzt so beim ersten Mal gucken, war ich schon ganz schön verloren, muss ich sagen.
Ja. Und dann kriegst du halt kein Payoff. Ne? Du kriegst das Ende eben nicht erzählt. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele negativ aufstoßen könnte, die den Film zum ersten Mal sehen. Aber Laura, 20 Jahre später wurde dann posthum das finale Kapitel des Buchs veröffentlicht und es sorgte dann, ich sag mal so, zwar für Aufklärung, aber nicht unbedingt für Befriedigung. Wie gesagt, Peter Weir war auch sehr ernüchtert, als er das Ende las und hat gesagt, da wäre nie im Leben drauf gekommen, dass er das als Ende erwartet hätte und er hätte das auch nie so umgesetzt. Und zwar heißt es dort jetzt mal frei übersetzt: Beim Erklimmen der zerklüfteten Klippe stoßen die Mädchen auf einen seltsamen Felsvorsprung, wo sie ihre Lehrerin finden, die sich bereits ihrer Oberbekleidung entledigt hat. Doch als die weggeworfenen Korsetts in der Luft schweben und von einem unheimlichen Licht erhellt werden, wird klar, dass sie alle von einem Riss in der Zeit erfasst wurden, durch den sie verschwinden. Als eine der vielen ausbalancierten Felsbrocken am Hanging Rock herabfällt und jede Chance auf eine Flucht verhindert. Ja, ich sag mal so, ich hätte... Sag mal, wir haben ja schon auch ein paar Vermutungen aufgestellt, ne? Es könnte einfach ein Verbrechen sein, es könnte ein Unfall sein, klar, wo sind dann die Leichen hin, aber es könnte ja irgendwas passiert sein, ne? Wurden von den Raben gefressen, whatever, oder von den Geiern. Aber dass wir es jetzt hier mit tatsächlich der von Sarah vermuteten übernatürlichen Lösung zu tun haben, ne? Letztendlich irgendwie so eine Zeitreise, wenn man so will. Also da war auch André mit seinen Aliens auch nicht so weit entfernt von. Also das ist schon, muss ich sagen. Und
ja, es ist schon das Beispiel, ohne das, was ich meinte, so, ne? Also das ist ja auch, das ist halt genau das so, wo man sich dann denkt, okay, komm.
Ja, deswegen Peter Weir alles richtig gemacht, wenn man so will, wiederum, ne? Zumindest, dass er das
absolut
nicht ja bekommen hat. Ja, was macht man jetzt daraus? Ich meine, ich finde es prinzipiell, jetzt liest es sich so ein bisschen, Laura, wie so eine Folge Akte X, ne?
Ja, total. Aber ich glaube, das ist halt auch genau das, worüber wir schon so ein bisschen auch in der letzten Folge gesprochen haben. So wie greifbar sollte das Böse sein, damit man es irgendwie noch gruselig findet. Und ich glaube hier, es ist fast egal, welche Auflösung man sich ausgedacht hätte. Es ist schwierig, wenn man ein Mysterium so aufgebaut hat, dann das Befriedigen zu Ende erzählen. Also ich glaube, ich finde es im Endeffekt ganz gut, dass der Film es offen lässt.
Theresa, was sagst du jetzt hier zu diesem nachgeschobenen Kapitel im Buch?
Ja, das ist, glaube ich, das, was hier am Anfang auch schon mal angeklungen ist. Wenn man keine Idee für ein anständiges Ende hat, ist es vielleicht dann doch die bessere Wahl, einfach keins zu liefern.
Ich meine, man muss natürlich die Autorin in Schutz nehmen. Wie gesagt, sie hat es ja damals nicht veröffentlicht. Es gab auch Streit, glaube ich, irgendwie, dass das veröffentlicht wurde. Ich glaube, ihr Verleger war, glaube ich, auch dagegen, dass das posthum veröffentlicht wird. Aber irgendwie kann man sich noch mal ein bisschen Sie wollte das, glaube ich, schon.
Genau.
Aber nicht damals, sondern erst nachdem sie tot ist halt, ne?
Genau.
Ja.
Ja, ist dann leider nicht so der Banger gewesen, den sie sich wahrscheinlich erhofft hat. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass sie es nicht mehr lebend mitbekommen hat. Ne? Ja, also hätte ich jetzt auch in dem Film nicht gebraucht.
Ja, kommen wir jetzt zum spannenden Teil dieser Episode, zu den Interpretationsansätzen, was uns der Film jetzt eigentlich sagen will. Weil, Laura, der Film will uns ja im Prinzip jetzt eigentlich gar nichts über irgendeinen Kriminalfall oder über irgendeinen vermissten Fall erzählen, sondern er beschäftigt sich ja schon, und das erkennt man ja schon in den ersten Minuten. Es ist im Prinzip ja ein Coming-of-Age-Film, der sich mit dem Ende der Unschuld der Mädchen oder generell eben der weiblich gelesenen Personen beschäftigt. Das sexuelle Erwachen findet statt dort im Film an allen Ecken und Enden, sei es bei Michael und Albert oder sei es bei allen Mädchen dort. Alles, was sie vorher so ein bisschen verdeckt gehalten haben, das kommt jetzt so zum Vorschein. Ne? Da sind halt viele Metapher dafür drin. Ne? Wir sehen am Anfang schon, wie sie sich gegenseitig ihre Korsetts zuschnüren, die ja ganz klar hier als Zeichen für eben diese Strenge, diese puritanische Strenge stehen. Wir sehen dort alles schon in den Opening Credits, wie eine Blume ausgepresst wird, ne? Damit eben klar ist, die Mädchen sollen doch bitte ihre Reinheit bewahren, so wie die Blumen ihre Reinheit bewahren, wenn man sie auspresst. Ne? So ganz viele kleine Sachen sind da drin. Und das muss ich sagen, hat mir dann doch ziemlich gut gefallen. Also ich finde auch, dass der Film, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Und ich weiß ja auch, ne, ist ja natürlich logisch jetzt aus meiner Erwachsenenperspektive, Theresa hat es ja vorhin am Anfang schon gesagt, es sind natürlich keine erwachsenen Frauen, die wir dort sehen. Und trotzdem finde ich, und das kann man ja dann vielleicht sogar fast schon wieder kritisch sehen, hat der Film sehr viel auch hinsichtlich, ja, zeigt uns Sinnlichkeit und auch eine Form von Erotik, ohne sie eigentlich tatsächlich zu zeigen, finde ich, Laura.
Ja, total. Ich meine, das ist ja auch das ganze Setting, also nicht nur, wie die Mädchen inszeniert werden, sondern auch der Hanging Rock selber. Da sind ja Phallus-Symbole en masse irgendwie zu sehen. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten damit, was der Film dann am Ende uns sagen will, weil wenn es halt wirklich die Aussage ist, dass Sexualität irgendwie was Schlechtes ist am Ende oder was Gefährliches, dann ja, weiß ich nicht, ob ich da dann so viel mit anfangen kann. Ich habe es aber auch so ein bisschen, ich finde, man könnte auch rein interpretieren, dass der Mensch und die Natur halt nicht wirklich im Einklang miteinander sind und dass die Natur so am Ende immer die mächtigere Partie ist. Das, finde ich, könnte man auch so ein bisschen da reinlesen. Und das finde ich dann eigentlich wieder ganz cool.
Der Film hat auch immer seine, finde ich, seine, wenn ich jetzt wieder sage, gruselig, ne, in Anführungszeichen, aber seine Momente der Anspannung, und das wird auch über die Tonspur gelöst, André, finde ich, weil du immer dann, oder nicht immer, aber in vielen Szenen, in denen du Menschen in der Natur siehst, dieses Brummen hörst auf der Tonspur. Das ist so ein ganz, ja, das ist nicht mal unterschwellig, das ist eigentlich schon relativ eindeutig. Umso dichter sie an den Hanging Rock herankommen, desto lauter wird dieses Brummen. Und auch das würde so ein bisschen, finde ich, diese Aussage von Laura so ein bisschen bestätigen, dass immer Mensch und Natur irgendwie nicht so ganz in Einklang zu kriegen sind hier in dem Film.
Ja, auf jeden Fall. Das ist aber halt auch das passt ja zu diesem gesamten ja, wie soll ich sagen, diesem Kosmos, der da auch entsteht. Das Brummen, die Musik, die Bilder, also der Stil, hat ja alles, was bedrohlich ist, obwohl alles so bunt, ja, beziehungsweise also hell und grell und erleuchtet ist. Und trotzdem hast du die ganze Zeit so ein unterschwelliges, hier stimmt was nicht halt, ne? Und das ist halt durch solche Elemente wie dieses Dröhnen, wird das halt hier unterschwellig eingeflößt und das kriegst du erst gar nicht so richtig mit, weil alle da dann steht ja total die Ton-Bildschere die ganze Zeit, ne? Weil du halt irgendwie so du wirst angespannt, obwohl eigentlich dein Auge sagt, gibt eigentlich jetzt gerade keinen Grund. Und das macht er schon wirklich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das erzeugt ja auch diesen seltsamen Sog dann irgendwo.
Ja, und Laura hat es eben schon gesagt, ne? Wir haben den Hanging Rock, der eben nicht zufällig die Form eines irrigierten Penis hat. Und alles, was da auch zupasst, ne, André, die Mädchen, die dort quasi diesen Hanging Rock umtanzen förmlich, ne? Und auch Sarah, die da unbedingt hin will und so traurig ist, dass sie da nicht mit hin darf. Es passt dazu, dass eben die strenge, konservative, ich weiß nicht, asexuell ist sie jetzt, glaube ich, nicht, aber man kann sie so ein bisschen auch so mit so einer, na, sag mal, sie ist enthaltsam, die Mrs. Appleyard, dass sie auf jeden Fall davor warnt, ne? Sie warnt halt eben, ja, sie sagt, da können giftige Schlangen sein, whatever, aber eigentlich warnt sie quasi vor diesem Penis, wenn wir so wollen, ne? Also da sind schon so viele Sachen drin und es passt halt auch alles, dass die Mädchen sich eben anfangen zu entkleiden dort und dass sie quasi so ein bisschen auch, ja, das weiß ich nicht, fand es tatsächlich eigentlich relativ charmant und interessant gelöst und gleichzeitig eben auch sinnig. Und ich muss sagen, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also es war für mich eine schöne Metapher für dieses Entfachen der, ja, es ist natürlich jetzt aus einer männlichen Perspektive gesprochen von mir, aber dieses, weil, aber es betrifft ja letztendlich Frau wie Mann, also, ne? Und alle anderen auch so, dass es eben das Ende einer gewissen Zeit im Leben eines Menschen und eine neue Zeit beginnt und man fängt an, Sachen zu entdecken. Okay, das klingt jetzt selber sehr konservativ, wie ich es ausdrücke, aber ihr wisst schon, was ich meine. Achso, ich muss ja am Ende immer nochmal André.
Nein, schon verstanden. Definitiv. Also die Bildsprache ist ja, was das angeht, auch sehr eindeutig und das halt, beziehungsweise nicht nur das, auch die Dialoge und wie sich die Handlung ausspielt, es drängt natürlich alles so in die Richtung, dass sie halt einem Sexualverbrechen zu Opfer gefallen sind, in irgendeiner Art. Das ist, sagt die Bildsprache dir, das sagt irgendwie das, der Umgang mit allem, die Thematik und das ist ja das, was du irgendwie unterschwellig auch dann irgendwie glauben sollst. So, also irgendwo gibt der Film dir gewisser Art eine Lösung vor, ohne dass es eine gibt. Aber dass diese Ästhetik und halt eben die Thematik ja einfach die ganze Zeit vorherrscht, zusammen eben mit dem, mit diesem, in Anführungszeichen, Coming of Age, ne? Dieses, ja, Entfaltung und Freisein und Ausleben, macht es ja dann auch im Zusammenhang, im Kontext, würde es ja dann auch in Anführungszeichen Sinn ergeben.
Ja, und das wirkt ja auch, ne? Dieser ganze Hang Rock wirkt halt wie so ein, ich sag's mal, wie so ein Liebesfels, ne? Der betört die Mädchen, der, ja, betäubt sie förmlich und lässt sie dann am Ende auch verschwinden. Und da sind noch so ein paar kleine Punkte drin, Theresa, die auch auffällig sind. Ne, ich hatte es vorhin schon, Stichwort Bodyshaming, können wir jetzt natürlich retrospektiv sagen, war es damals auch schon. Aber im Endeffekt wollten sie uns damit darstellen, dass eben diese Edith, dass die eben noch nicht diesen Reifeprozess durchlaufen hat, die noch sehr kindlich wirkt. Es ist natürlich in diesem Fall, wie gesagt, ne, brauchen wir nicht drüber diskutieren, auch dargestellt, dass es natürlich ausgerechnet das dicke Mädchen sozusagen in Anführungszeichen ist, die zurückbleibt und die das nicht versteht, was dort passiert. Aber das sind halt alles Indizien, die eben dafür sprechen, dass der Film uns das sagen will, ne, dass die Mädchen kommen aus diesem lustfeindlichen Setting in dem College und in der Natur. Kann man auch wiederum so lesen. Vielleicht ist es gar nicht, Laura, dass die Feindlichkeit der Natur zu Menschen, sondern vielleicht entlockt die Natur ja auch erst die Freizügigkeit der Menschen. Kann man natürlich auch so sehen. Aber eigentlich Theresa, ja.
War auch gerade so, oh Gott, ich oder jetzt Laura?
Beide hintereinander. Erst Theresa, dann Laura.
Ja, also auch weil sie ja, so wie sie von den beiden jungen Männern kommentiert wird, schon auch so als, ja, die Hässliche dargestellt ist, ja, wird und was sie ist, ist halt einfach nervig. Das kommt halt auch noch dazu. Also, dass sie halt wirklich zum einen halt als hässlich und dick beschrieben wird, obwohl man, glaube ich, sagen kann, dass das definitiv nicht der Fall ist. Aber sie ist halt wirklich auch einfach nervig und anstrengend und wirklich so sehr
unreif,
kindlich, immer alles hinterfragen und fällt da definitiv komplett raus. Ist halt irgendwie so eine sehr stereotypische Darstellung von so einem Charakter. Aber ja, und was mir tatsächlich da auch noch positiv aufgefallen ist, dass obwohl diese Thematik so mitschwingt, der Film trotzdem nicht die jungen Frauen irgendwie sexualisiert ja. oder das irgendwie ausschlachtet, gerade jetzt so die Körper und körperliche Entwicklung und sowas. Das schwingt hier so thematisch mit an allen Ecken, aber es wird halt nicht explizit gezeigt. Und da war ich tatsächlich auch, es fand ich irgendwie schön, dass das hier geschafft wurde, dieses Thema zu besprechen, ohne dass wir jetzt explizit nackte Minderjährige gesehen haben, die sich irgendwie über, weiß ich nicht, ganz offensichtlich über Perioden unterhalten oder dass die Brüste gewachsen sind oder keine Ahnung, irgendwas so richtig mit dem Holzhammer, sondern dass es hier so subtil eingeflossen
ist. Ich wollte sagen, er macht es aber trotzdem. Also der Film macht es nicht in seiner Bildsprache, also doch schon, er macht es sehr doll sogar über seine Bildsprache. Er macht nichts explizit. Wie du schon gesagt hast, aber ich finde schon, das war das, was ich vorhin meinte, dass er trotzdem so eine, das ist mir zuletzt auch bei, ich weiß jetzt, wer von euch Immaculate gesehen hat, der mit Sydney Sweeney, der vor ein paar Wochen ins Kino kam, das ist auch so, das ist wieder dieses, was so, ich will jetzt Peter Weir jetzt keine Exploitation-Ansätze hier unterstellen, aber das ist so ein bisschen dieses, wenn du ein zugeknöpftes Setting hast, Laura, das sei es jetzt hier ein super strenges Mädcheninternat oder wie in Immaculate oder First Omen, das Kloster, die Kirche, die zugeknöpften Schwestern, Nonnen, whatever hast, das nutzen viele, viele um Werke,
das krasse Gegenteil,
ja, so um das Gegenteil eigentlich zu erzeugen, dass quasi durch das, was ich nicht sehe, auch wiederum eine Erotik erzeugt wird.
Ja, total. Und ich,
oder ein Reiz, sagen wir es mal so.
Ja, total. Ich glaube, hier in dem Film ist, also ich habe das extrem wahrgenommen bei Miranda, wie extrem die Kamera manchmal so auf ihrem Gesicht verharrt. Also ich habe den Eindruck, wenn sie irgendwie sexualisiert wird, dann über ihr Gesicht. Weil die Französischlehrerin sagt doch dann, glaube ich, auch, sie ist ein Engel von Botticelli. Und dann sehen wir ein Bild und das ist kein Engel, sondern die Venus von ja. Botticelli, was ja auch wieder dann total in diese Interpretation reinpasst. Aber ja, also ich finde auch, wie Theresa das gesagt hat, das muss man echt erstmal hinkriegen, das zu erzählen und die ganze Zeit mitschwingen zu lassen, ohne es wirklich zu zeigen. Ne? Das ist, ich glaube, gar nicht mal so einfach.
Ja, aber das, wie gesagt, ich finde es persönlich ganz gut. Also was heißt ganz gut? Ich finde es tatsächlich sehr gut. Ich hätte mir, wie gesagt, gewünscht, dass es in der zweiten Hälfte eben nicht nur auf dieser Subtextebene passiert, sondern eben auch irgendwas auf der Handlungsebene. Aber trotzdem fand ich das, was der Film letztendlich... Aber da bin ich bei dir, Laura. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was jetzt die Konklusion sein soll für Peter Weir jetzt. Ne? Weil im Prinzip, so wie der ganze Film aufgebaut ist, würde ich eigentlich sagen, dass er auf jeden Fall für die, ja, wie sagt man, für die Entfaltung der weiblichen Gelüste, whatever, das ist Gefühle, alles Mögliche, ist aber dieser Punkt eben mit der Mrs. Appleyard, die dann aber wiederum ja auch stirbt am Ende, was dann wiederum eigentlich eher sagen könnte, dass er auf, in Anführungszeichen, unserer Seite ist. Ne? Also es ist vielleicht auch einfach ambivalent, kann man auch vielleicht so sehen. Aber man kann auch, ich habe auch ein paar Beispiele gelesen, dass die Mädchen Blutopfer der Kolonialisten sein könnten, um wieder diesen politisch-historischen Kontext zu sehen, ne, dass eben die europäischen Siedler hier auf uralte Mysterien des alten Australiens treffen und so weiter und so fort. Ne? Also das gibt da viel zu sagen. Oder auch der Punkt, dass wir durch das Scheitern dieses Mädchencolleges eben auch sehen, dass das quasi der Untergang von institutioneller Disziplin ist und all so eine Sachen. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel reinlesen und sehr, sehr viel mitmachen. Und allein ne, diese Gegenüberstellung Miranda und Mrs. Appleyard, Theresa, ne, das ist ja schon absolut offensichtlich, ne? Wir haben hier die junge Frau, wir haben hier die alte Frau, wir haben die schöne Frau, dann die hier als unattraktiv dargestellte Frau. Die eine erliegt jeder Versuchung und lässt alle anderen versuchen und die andere ist ausgezeichnet durch Verzicht. Und die eine ist neugierig, die eine ist ignorant und so weiter und so fort. Also das ist schon alles klar. Aber es ist eben die Frage, und das ist das, was Laura, glaube ich, am Anfang gesagt hat, diese Miranda steht irgendwie über allen und ist irgendwie auch eine Gefahr für alle, die ihr erliegen. Also sie ist schon die Verführerin dort, sogar die Lehrerin erliegt ihr, diese Mrs. McCaw. Die kommt ja schon halbnackig oben angerannt sozusagen, so wie es uns übermittelt wurde und so weiter, weil ne, die läuft halt der Miranda hinterher und das, was Laura eben auch gesagt hat mit dem Bild von Botticelli so, also das ist schon ja, eigentlich clever gemacht, finde ich.
Ja, das ist natürlich ein krasser Kontrast und irgendwie, ich hatte früher eine Freundin, die irgendwie ähnlich war, wo ich auch im Nachhinein sagte, es hat mir nicht gut getan, so viel Zeit mit der verbracht zu haben. Also ich finde, die hat tatsächlich schon auch was sehr unüberlegt Bedrohliches und ich glaube, es gibt auch einfach Erfahrungen, da tut es nicht weh, ein bisschen länger mitzuwarten, bis eine gewisse, ja, auch psychische Entwicklung irgendwie stattgefunden hat. Und irgendwie, sie haben mir halt so diese beiden Extreme, die halt, wie das so oft ist, beide, glaube ich, einfach nicht gut sind. Also auch, ne, wenn man zu offen und vielleicht, ja, naiv ist so ein gemeines Wort, aber sich zu selbst, ja, auch irgendwie vielleicht schützt auf eine Art und überlegt, was möchte ich auch eigentlich und was ist jetzt gut für mich und nicht einfach, ja, an die Partyfront zieht, sag ich mal, dass es schon auch gefährlich werden kann. Und andererseits sich irgendwie drin einzuigeln und niemals rauszugehen, da kann man sich halt irgendwie auch nichts von kaufen und eine gewisse Risikobereitschaft muss auch da sein, um irgendwie ja so das Menschliche am Leben zu haben. Und ich denke, dass wahrscheinlich am Ende der Königsweg in der Mitte liegt zwischen diesen beiden Personen. Obwohl schon Mrs. Appleyard, Gott, ja, Mrs. Appleyard deutlich negativer in dem Film rüberkommt, finde ich, als Miranda. Ich finde, dass so Miranda auch als Bedrohung, also dass ich sie als Bedrohung wahrgenommen habe, war eigentlich eher so im Nachhinein, wo ich noch mehr über den Film gelesen habe und gar nicht währenddessen. Also es ist eher sowas, was so in der Reflexion dann kam, aber auch ähnlich wie mit meiner Freundin damals, weil damals habe ich die auch für einen guten Kontakt gehalten und erst so ein paar Jahre später habe ich gedacht so, nee, war glaube ich nicht so gut, so viel Zeit mit der verbracht zu haben.
Ja. Darf ich da gerade noch eine Frage so stellen wegen Miranda, wie ihr das gesehen habt? Und zwar, als die sich quasi aufmachen zu ihrer Erkundung, da verabschiedet die Miranda sich doch quasi noch von der Lehrerin. Und ich finde, es wirkt so, als wüsste sie schon, dass die nicht wiederkommen.
Ja.
Also, und da war für mich der Moment, wo ich so dachte, okay, also die hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren.
Ja, und das macht sie eben dann doch zum, wie sagt man, zum Boten des Bösen so ein bisschen. Mhm. Oder zum Lehrling oder wie auch immer man es bezeichnen will. Ja, fand ich auch. Das ist durchaus eine der Momente, die den Film dann doch irgendwie auch zu einem Horrorfilm machen auf der einen Seite. Weil das ist so nur so durch einen ganz einfachen Satz, fand ich auch so. Das ist schon so ein Foreshadowing, das sich dann bewahrheitet, sehe ich ganz genau so. Und das ist eine gute Hinleitung, André, weil im Endeffekt, klar, auf den ersten Blick ist Picnic at Hanging Rock kein Horrorfilm, ganz klar, ne? Es ist vielleicht ein Mystery-Drama, Thriller würde ich nicht mal sagen, weil dafür fehlt es einfach zu sehr an Thrill, aber Mystery-Drama. Ja. Aber es sind trotzdem Sachen bei, die ganz klar dem Horror-Genre zuzuordnen sind, dass wir es hier mit dem Ungeklärten, mit dem Unbekannten zu tun haben. Es ist auch gleichzeitig mal eine Darstellung davon, dass Horror auch einfach bei sonnigem Tageslicht mal passieren kann. Es muss nicht immer irgendwie bei Regen und Sturm in der dunkelsten Nacht sein. Ne? Und es ist einfach auch schwer zu erfassen, was wir dort zu sehen bekommen, was uns dort präsentiert wird. Der Film, du hast es vorhin schon gesagt, lullt uns ein, er betäubt uns und so weiter. Ne? Also da sind schon ein paar Elemente drin, die ich dem Horror zuordnen würde, ohne den Film jetzt direkt als Horrorfilm zu klassifizieren.
Definitiv, ja. Also das ganze Setup ist eigentlich wie ein zumindest ein Mystery. Ne? Also sagen wir mal, also es gibt zwar Horror in dem Sinne, sage ich ja, allein schon durch den Suspense-Faktor am Anfang, ist halt auch ambivalent, liegt im Auge des Betrachters so. Es wird auch Leute geben, die sagen, warum bespreche ich diesen Film? Ja? Ob man sich davon jetzt irgendwie, ob man einen Horror verspürt, hängt ein bisschen davon ab, eben wie man den Film aufnimmt. So. Aber ich finde halt gerade diese Dissonanz zwischen Bildern und Sound und Musik erzeugt halt schon echt so eine Gänsehautatmosphäre irgendwo. Und die Spannung und der Thrill, der zwar nicht so da ist, wie man ihn jetzt normalerweise kennt aus Kino, ist halt unterschwellig drin so. Der liegt so im Detail, der liegt allein allein wenn hier eine Figur irgendwie aufschreit, ja, und die Kamera einen Weitwinkel-Zoom macht und die Musik verzerrt, das sind so Momente irgendwie, die erwischen dich in dem Film, aber auch, finde ich, dann immer so kalt, weil sie nicht so richtig reinpassen oder weil du nicht damit rechnest, weil davor halt irgendwie wieder zu Panflöten-Musik getanzt wurde, ja, und plötzlich wird das alles, die Wahrnehmung ändert sich im Film halt ständig und das hat für mich halt so den Horror, sagen wir mal, oder den Mystery-Teil ausgemacht, dass du so eine Unberechenbarkeit in der Inszenierung hast und dann ist es halt wirklich meist eben Bild-Audio-Schere, die das eben für mich erzeugt.
Ja, schön zusammengefasst. Zusammenfassung ist heute mal ein gutes Stichwort. Wir machen das heute mal ein bisschen anders. Es gibt jetzt kein Fazit von jedem Einzelnen, sondern ich frage erstmal, was hat euch gefallen und was hat euch weniger gefallen? Machen wir es mal so reihum. Theresa, was hat dir an Picnic at Hanging Rock gefallen?
Oh, jetzt habe ich hier mein Fazit vorbereitet und kann es gar nicht vortragen.
Laura, was? Naja. Achso, okay.
Ich improvisiere. Also mir hat gut gefallen, vor allem die erste Hälfte oder eher, glaube ich, sogar das erste Drittel, die Atmosphäre, die dort ist, so dieses Mysterium, was wird dort eigentlich passieren, worauf läuft das alles hinaus. Das hat mir gut gefallen, allgemein halt die Stimmung, auch der Sound, der ist wirklich fantastisch, muss man ehrlich sagen. Und nicht so gut gefallen hat mir,
glaube ich, fast... Nee, wir gehen erst drum.
Achso, erst mal, was mir gut gefallen hat. Ja. Okay, ja.
Okay, also mir hat auf jeden Fall auch Setting, Atmosphäre in der ersten Hälfte super gut gefallen und ja, diese unklare Bedrohungssituation, also ich finde, der Film hat es sehr gut geschafft, einen auf der einen Seite, wie André gesagt hat, so einzulullen, aber auf der anderen Seite einen auch in so eine Daueranspannung zu versetzen. Und das fand ich schon, das kriegen nicht viele Filme hin, dass man ja sich so unsicher fühlt, während man den Film schaut. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich finde auch, also erstmal das, was Theresa gesagt hat, ne, die Bilder des Films, die Musik, wie der sich anfühlt, das ist, also aus meiner Sicht, wie gesagt, ich finde es einmalig, ich habe noch keinen, ja klar, gut, André hat jetzt diese zwei französischen Filme gesehen, aber die fand ich nervig damals, deswegen fühlt sich das hier für mich trotzdem einmalig an, weil ich es eben gut finde. Und die ganze erste Hälfte hat mir einfach sehr gut gefallen, weil alles so vage gehalten ist, viel Interpretationsspielraum und irgendwie auch noch so eine Spannung aufrecht da war und einfach wie der Film einen, ja, wie er mich fasziniert hat, ne? Das hat wirklich so, ich finde, Faszination ist eigentlich ein ganz gutes Wort dafür und das, was der Film eben dann auf seiner Subtextebene auch macht, fand ich als Coming-of-Age-Kontext, Entdeckung der Sexualität und so weiter, das Aufständische gegen die puritanischen Moralvorstellungen und so weiter, das hat mir alles tatsächlich sehr gut gefallen und ja, André, was hat dir gefallen?
Ja, auch eben dieser ganze Aufbau, dass du halt so unvermittelt reingeworfen wirst, du musst erstmal dich ja zurechtfinden, die Figurenaufbau, die Einordnung des Settings und der Strukturen und dann aber eben auch dieses Hinaus in die Welt Gefühl. Ja. Diese Öffnung des Ganzen, dieser plötzlich neue Ton, dieses Verträumte, dieses Verspielte, trotzdem gleichzeitig eben dieses irgendwas passiert ja, dieses Ungewisse, das gefiel mir alles richtig gut eben und überhaupt wieder eben dieses Gespür, was der Film da eben überträgt. Das hat mir alles extrem gut gefallen und mich eben schön eingelullt.
Ja. Ja, und was mir weniger gefallen hat, war dann eben die zweite Filmhälfte, die zieht sich so ein bisschen in die Länge und es ist halt die Frage oder das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass eben die Auswirkungen des Mysteriums eben nur halb so spannend sind wie das Mysterium selbst. Und das ist so, glaube ich, eine Form von Geschmackssache, ob einen das interessiert. Aber ich glaube, Theresa, du hast es auch am häufigsten gesagt, es fehlt halt auch dann für die zweite Hälfte einfach eine Figur, bei der ich noch mit Interesse verfolgen kann, was mit ihr geschieht. Und das ist ja einfach nicht so richtig der Fall. Und deswegen, das hat so ein bisschen zu sehr, finde ich, auch mit den Erwartungen gespielt. Das ist dann auch wieder eine persönliche Sache, die da drin steckt. Aber ich muss schon sagen, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich finde schon die zweite Hälfte, die ist immer noch so handwerklich auf jeden Fall gut, wenn auch längst nicht so aufregend wie die erste Hälfte, aber es ist auch schon ein bisschen langweilig, muss ich gestehen und wie gesagt, und das völlig ausgeblendet, dass der Film kein Payoff am Ende präsentiert, das war mir relativ wurscht, aber so was in der zweiten Hälfte passiert, das ging mir dann einfach weniger nahe. Ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Laura?
Ja, total. Also mir hat in der zweiten Hälfte, habe ich eben, glaube ich, auch schon so formuliert, so die Orientierung gefehlt, weil ja auch noch so viele, so viele Hinweise gestreut wurden, wie zum Beispiel das mit Albert und Sarah oder auch, was genau da jetzt zwischen Mrs. Appleyard und Sarah noch passiert ist, wie beide zu Tode gekommen sind. Irgendwie war das zu viel Mysterium dann an der Stelle, weil man halt emotional nicht involviert war. Und das hat mir die zweite Hälfte leider auch ein bisschen madig gemacht.
Theresa?
Ja, bin ich bei euch. Also ich finde halt eben auch, dass ich die Dinge, die ich jetzt im Nachhinein wertschätzen kann, beim ersten Mal schauen jetzt nicht wertschätzen konnte. Ich kann mir vorstellen, das funktioniert dann in der zweiten Hälfte, beim zweiten Mal gucken. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ja gut, wie viel taugt mir denn ein Film, für den ich irgendwie erst einen Abschluss in griechischer Mythologie und Literaturwissenschaft und keine Ahnung was brauche, um ihn irgendwie zu verstehen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen einfach gestrickt. Aber ich hätte es mir ein bisschen offensichtlicher vielleicht gewünscht. Also ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn ich den nochmal gucken sollte, wie er dann auf mich wirkt mit dem Wissen, was ich halt habe. Aber so war gerade die zweite Hälfte, ich verwende jetzt das Wort, auch wenn ich es eigentlich auch nicht wollte, aber die war schon langweilig. Und ich würde den gerne irgendwie dann besser finden, als ich es, wenn ich ehrlich bin, nach dem Schauen getan habe. Also in der zweiten Hälfte hatte ich schon auch häufig, dass ich dann so die Hand zum Handy gewandert ist und ich mir dachte, nein, Theresa, für den Podcast musst du aufpassen, was passiert. Aber ist ständig und ich bin so schnell auch mit den Gedanken abgedriftet und habe bemerkt, okay, es fällt mir so schwer, mich auf diesen Film zu konzentrieren, obwohl ich keinen schlechten Tag hatte, als ich den geguckt hatte. Ich war eigentlich in einer guten Verfassung, um so einen Film zu gucken, aber trotzdem hat er mich einfach verloren. Und das finde ich schade, weil ich mir das anders gewünscht hätte. Aber so ist halt irgendwie die Realität.
André, was hat dir nicht gefallen und zu welcher Wertung kommst du am Ende?
Nicht gefallen hat mir die, und das klingt jetzt komisch, die Unklarheit in der zweiten Hälfte. Und das bezieht sich aber eben nicht aufs Mysterium, sondern einfach auf alles andere irgendwie. Der Film, so gut ich es finde, dass der Film eben keine banale Auflösung bietet, hat aber trotzdem irgendwie keine Konklusion. Mhm. Also das habt ihr ja auch schon gesagt, so der findet sein Ziel nicht. Und das kann er ja finden, auch ohne Auflösung. Also er kann ja trotzdem irgendwie zu einem Abschluss kommen. Und irgendwie in der zweiten Hälfte dann auch, schließe ich mich komplett an, ist auf jeden Fall die schwächere Hälfte, leider. Weil da hat dann alles, also klar, da hat man sich dann auch schon irgendwie an die Bildsprache gewöhnt so ein bisschen. Dann weiß man jetzt, wo man ist. Das ändert sich ja auch so nicht mehr. Aber irgendwann, ja, es wird dann redundant und es fehlt dann auch einfach was. Mir hat irgendwie mehr gefehlt dann irgendwie. Eine gewisse. Ja, der kommt, ich bin bei Theresa, ich habe dann auch ein, zwei Mal mich ablenken lassen fast schon, weil er wie keine, den Faden nicht halten kann. Er konnte mich dann nicht mehr, er hat nichts, wo er mich packt, wo er mich so richtig nochmal ranzieht, wo nochmal irgendwas passiert, wo du nochmal richtig investiert bist. So. Nachdem so die Höhepunkte einmal ausgespielt wurden, flacht es dann echt runter und fängt sich dann für mich auch nicht mehr und bietet dann irgendwie nicht mehr genug Anreize, wirklich nochmal einzutauchen. Das ist echt schade. Weil eben die erste Hälfte und einfach generell der ganze Auftakt und alles andere so die ganze Cinematografie so stark sind, umso schade, dass der Film eben einfach auf der Erzählebene dann die Struktur nicht halten kann. So. Und das ist echt, auch was die Figurenzeichnung dann angeht, es hat mich alles nicht mehr wirklich, ja, nicht mehr mitgenommen oder nicht abgeholt irgendwo. Und deswegen, leider echt da, auf was das angeht, auf der Ebene der Erzählung, für mich das Schwächste in der zweiten Hälfte. Für mich.
Deine Wertung?
Und ich bin dann halt, ja, ich war hin und her gerissen,
tatsächlich schwer, ne?
Zwischen 2,5 und 3 und ich habe ihm jetzt aber die 3 gegeben, trotzdem, weil ich ihn trotzdem als das, was er einfach ist, als dieses Werk,
ja,
einfach trotzdem gut finde, weil es einfach ein sehr eigener Film ist, ein sehr einzigartiger Film, ja. Der sicherlich eben auch viele inspiriert hat, so, das sieht man einfach und das spürt man. Und ich kann dem da auch halt dann irgendwo in Anführungszeichen nicht böse sein, aber ich kann halt so viel gutieren am Film, dass ich trotzdem auf die Wertung komme, weil ich danach trotzdem irgendwie geflasht war, auch wenn die zweite Hälfte so abgerasselt ist, war ich geflasht und ich finde, das ist einfach ein Film, den man mal gesehen haben sollte, einfach tatsächlich. Und ja, die erste Hälfte und plus halt einfach das, was bleibt, so die Bildsprache und alles andere ist ja trotzdem auch vorhanden, war dann stark genug für mich, damit ich die 3 vergebe. Ja. Aber es hätte halt deutlich mehr sein können einfach. Und das ist schade bei dem Film.
Ich würde der ersten Filmhälfte tatsächlich sogar die Höchstwertung, glaube ich, sogar geben. Und von mir aus hätte der Film als die restliche Wandertruppe, nenne ich sie mal, oder Ausflugstruppe in der Dunkelheit zurückkehrt und Mrs. Appleyard beichtet, dass da ein paar Leute fehlen, da hätte der Film für mich zu Ende sein können. Er hätte eine Klappe kommen können und sie wurden nie wieder gesehen. Fertig so. Dann wäre das für mich ein sehr, sehr starker Kurzfilm geworden. Aber ja, wie gesagt, die zweite Hälfte zieht schon ein bisschen runter, aber ich bin da bei dir, André. Also meine Bewertung ist höher. Ich gebe dem 3,5 von 5. Aber die Begründung ist trotzdem dieselbe, weil ich finde, dass es ein einmaliger Film ist. Den habe ich so noch nie gesehen. Und das hinterlässt dann auch irgendwie schon einen Eindruck. Aber es wäre einfach, ja, wäre wahrscheinlich zu schön, um wahr zu sein, wenn der Film auf dem Niveau weitergegangen wäre wie in der ersten Hälfte. Aber ist er leider nicht. Und deswegen von mir 3,5 von 5. Laura, was ist deine Bewertung?
Ja, ich habe jetzt auch lange überlegt und geschwankt zwischen 3 und 3,5. Aber ich werde ihm auch die 3,5 geben, weil ich es irgendwie mag, dass der Film einen so herausfordert und dass der so nachhalt bei mir. Hm. Deswegen gebe ich ihm die 3,5.
Theresa?
Ja, ich war tatsächlich... Oh, ich habe den auch noch keine Bewertung gegeben auf Letterboxd, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Intuitiv habe ich danach gedacht, so müde wie ich nach dem Film war, wären es irgendwie eher 2 gewesen. Aber das fühlt sich sehr hart und gemein an. Deswegen bin ich jetzt so bei 2,5. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die die Folge jetzt hier gehört haben, schon mal einen guten Startpunkt haben. In dem Sinne, dass sie so ein paar Sachen haben, auf die sie achten können, um dann aus der zweiten Hälfte auch noch mehr rauszuholen. Weil ich glaube, der profitiert davon, wenn man ihn gesehen hat und sich informiert hat und sich belesen hat in alle möglichen Themen, die es so gibt.
Hier passt es und mal, wenn man die Episode vielleicht hört, bevor man den Film guckt ein bisschen, ne?
Genau, voll. Und dass man auf sowas dann achten kann und dann, glaube ich, mehr rausziehen kann. Und ja, deswegen bin ich jetzt bei 2,5. Mal schauen, wie sich das entwickelt, wenn ich den nochmal schaue.
Es gibt noch 2 alternative Verfilmungen davon. Eine ist tatsächlich älter, aus dem Jahre 1969. Da hat sich jemand mal die Rechte dafür besorgt und hat einen Film angefangen auf niedrigem Amateurniveau. Es existieren 10 Minuten davon. Dann wurde das dann die Produktion abgebrochen dann. Und die Rechte wurden dann weitervergeben an das Team von Peter Weir. Aber man kann diesen Kurzfilm oder diesen angebrochenen Film bei auf den meisten Heimkino-Veröffentlichungen tatsächlich nachsehen. Und dann gibt es eine Miniserie, die ich vorhin schon angesprochen habe, aus dem Jahre 2018, eine Staffel, 6 Folgen waren es, glaube ich. Ich habe mir jetzt die ersten 3 Folgen gestern noch angesehen. Hat mir nicht gut gefallen, hat eine ganz andere, vielleicht auch, weil man sie nicht rekreieren kann oder rekonstruieren kann, die Bildästhetik. Aber gerade dieser Teil, den wir so faszinierend finden am Film, der kommt halt in der Serie überhaupt nicht zur Geltung. Der sieht sehr billig gefilmt aus und hat überhaupt keine Magie, nenne ich sie mal. Und es wird dann viel im Laufe der nächsten Folgen einfach in Flashbacks über die Figuren erzählt, warum sie so sind und was mit, wie Miranda so geworden ist und so weiter. Aber das sind alles so Fragen, die ich gar nicht beantwortet haben wollte, wie das ja meist so ist, wenn man so eine Thematik, André, so ausschlachtet noch im Nachhinein. Und das Witzige ist, also ich empfehle Ihnen die Serie trotzdem teilweise, weil wir da, sag ich mal, wenn ich jetzt sage, dass Samara Weaving mitspielt, dass Lily Sullivan mitspielt aus Evil Dead Rise, gibt es genügend Anreize, sich das anzugucken. Das Weirde ist allerdings, dass diese alte, unattraktive Mrs. Appleyard von Natalie Dormer gespielt wird in dieser Serie. Und das passt dann überhaupt nicht. Also die haben versucht, sie ein bisschen ihre strenge Frisuren zu geben und so weiter, aber es funktioniert halt überhaupt nicht, ihre Schönheit irgendwie zu verstecken. So, ne? Das fand ich ein bisschen weird. Und naja, und sie ist auch eine Schwindlerin in dieser Serie, die Mrs. Appleyard und so weiter. Und das ist, aber kann man vielleicht mal reingucken in der modernen Form. Das Ganze kann ja auch unabhängig von der Qualität mal ganz spannend sein. Ja. Dann war's das für heute, würde ich sagen. In der nächsten Woche geht's wieder nach Japan. So kann ich schon mal verraten. Irgendwann im Laufe der nächsten Tage verraten wir noch, welchen Film wir da besprechen. Das machen wir heute mal ein bisschen so mysteriös, open end, wie Picnic at Hanging Rock. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei euch dreien und dann würde ich sagen wir ciao, ciao und bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons. Heute mit André, mit Theresa, mit Laura und bei mir. Tschö.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Coming to get you, Barbara.
They're coming for you.